Trackgäse. Der Star Trek Podcast. Folge 51 und zurück im jede Woche eine Folge Wahnsinn. Willkommen zur 51. Ausgabe von Trackgasm und heute wieder gesund und wieder mit dabei ist liebe Brit.
Hallo.
Und der TJ ist auch da.
Guten Abend.
Gäste haben wir heute leider keine und auch Elle lässt sich entschuldigen, die hat ein bisschen viel mit diesem realen Leben zu tun. Ja, dann fangen wir an mit ein bisschen Housekeeping, bevor wir zu dem kommen, was wir seit der letzten Folge geschaut haben. Denn wenn ihr die eine oder die zwei Personen, die es sein sollten, die Trackgasm auf Spotify hören, dann wird das die letzte Episode sein, die ihr auf Spotify hören könnt. Wir werden Trackgasm von Spotify pullen. Wieso, weshalb, warum? Wenn ihr es noch nicht mitgekriegt habt, googelt einfach nur noch Spotify und alles weitere wird euch Google ausspucken an der Stelle. Dann, was haben wir geguckt oder gespielt seit der letzten Folge? TJ, ich sehe, du teilst eine Sucht von mir. Du hast nämlich Dyson Sphere Program gespielt.
Oh ja, und ich möchte nicht wissen, warte mal, was hat das eben? Steam hatte mir, glaube ich, eben was von 50 Stunden oder sowas schon angezeigt in 3 Wochen.
Fass mir bitte in einem Satz zusammen, der keine 28, Ahnung hat, was für ein Spiel Stunden. Ist das?
Also es ist ein, es geht halt im Prinzip, das Ziel des Spiels ist quasi eine Dyson Sphere zu bauen, also die komplette Energie eines Planeten, eines Sterns einzusammeln und dafür fängst du irgendwie auf einem Planeten an, du spielst einen etwas übermenschlich großen Roboter und der baut dort dann eben da so ja Ressourcen ab und dann muss man das alles automatisieren und mit langen Förderbändern verbinden und ziemlich abgefahren.
Und Ressourcen sind endlich, das bringt dann ja, regelmäßig die ganze Supply Chain durcheinander.
Und spielt man das quasi alleine mit sich selber oder spielt man das gegen Leute? Nee, das ist also im Grunde wie so ein Strategiespiel, so ein klassisches gegen sich selber. Ja, ja. Und statt dass du Schafe und Getreide anbaust und schlachtest und so weiter, machst du das quasi im Weltraum mit Energie und Sternen und so.
Ja, genau.
Okay, das so kann jetzt nicht Richtung. So klingt ein bisschen unromantisch, wenn ich das so sage, aber okay, jetzt verstehe ich das.
Gut. Es ist für ich habe hier ein Problem, was ich durchoptimieren möchte. Ist das wunderbar. Also wer regelmäßig Supply Chains aufbaut, abreißen möchte, umbauen möchte und sich regelmäßig fragen möchte, scheiße, warum bekomme ich jetzt hier meinen Super Advanced Teil Y nicht, nur um zu merken, dass halt die Eisenmine, die man vor 5 Jahren gebaut hat, jetzt kein Eisen mehr hat.
Ja, genau.
That's your way to go. Also ich habe 160 Stunden bereits in dieses Spiel versenkt.
Das versenkt. Spiel ist ja de facto noch gar nicht veröffentlicht.
Genau.
Es ist ja noch im Early Access. Also und es das heißt halt auch, es entwickelt sich immer noch ein bisschen was und es kommen mal neue Sachen dazu. Und
oder man spielt mal 4 Wochen nicht und lockt sich wieder ein und wundert sich, warum geht nichts mehr. Habe ich auch schon gehabt.
Gut, wenn es Early Access ist, dann...
Ja, ich habe es jetzt erst seit 1,5-2 Wochen. Naja, aber es ist ziemlich krass, ja. Da kann man ordentlich Zeit rein versenken, noch ein bisschen mehr fast als in Factorio. Und das war ja schon schlimm.
Und es sieht sehr, sehr hübsch aus. Ja. Auch wenn das halt mit ordentlich Ressourcenbedarf auf dem Rechner einhergeht. Aber Dyson Sphere Program ist eine definitive Empfehlung. Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Ja.
Ich kann ja noch mal sagen, was es gerade kostet auf Steam.
Ja, auf Steam kostet es
16,79 aktuell.
Ja, genau. Ich habe es irgendwie noch für 1 Euro weniger gekauft zwischendurch, als es im Angebot war. Das war dann so der Punkt, so wieder dieses Typische, ne? Schmeißt es irgendwann mal auf die Wunschliste und denkst dir dann, oh ja, jetzt. Klick. Nee, aber was ich noch ganz witzig finde an diesem Spiel ist halt tatsächlich, dass das Entwicklerteam anscheinend in China sitzt. Also das ist ja, was halt dem Ganzen auch nochmal ein bisschen so von der Spielmechanik her und auch von der Art, wie manche Sachen gedacht und kommentiert werden, sind auch nochmal ganz interessant. Jo, nee, ansonsten habe ich noch ein bisschen Prodigy geschaut, nachdem es jetzt auf unserem gemeinsam genutzten Paramount Plus Account gelandet ist.
Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, wieder Urlaub in Finnland zu machen.
Ja,
naja, wir haben ja gesagt, dass wir quasi über Prodigy nicht viel sprechen, also zumindest nicht ausführlich sprechen, aber ich habe ja Prodigy jetzt komplett gesehen und ich muss also die erste Staffel komplett gesehen und ich finde, das ist sagen wir so, es ist die bessere Star Trek Serie als so manche Star Trek Serie. Also ich fand, da waren ganz, ganz tolle Sachen drin. Und es ist für Kinder gemacht, ja, das muss man schon bedenken. Aber es steigert sich, finde ich, enorm, gerade auch vom Anfang her gesehen. Und in der Mitte bis zum Ende hin, also die zweite Hälfte der Staffel sozusagen, großartig, ganz, ganz, ganz großartig. Und ich möchte bitte darüber reden. Ich habe so viel Bedarf, darüber zu sprechen. Und ich kann mit keinem darüber reden. Das macht mich wahnsinnig. Also ich warte auf Paramount Plus in Deutschland und dann werden wir hier eine, vielleicht auch zwei oder drei oder eine, ich weiß es noch nicht genau, wie wir es machen, Folge darüber machen und ja.
Das ist auch immer wieder witzig, weil halt eben tatsächlich, es ist ja das finnische Paramount Plus und dann sind halt die Beschreibungen auch gerne mal auf Finnisch. Wobei dann immer jeder dritte Satz ist dann doch wieder auf Englisch.
Ja, das ist, ist enorm.
Oder alles, was zum Menü gehört, so ungefähr. Ja.
Aber da habe ich eine Frage, weil in Finnland ist es genauso wie in Schweden zum Beispiel auch. Kinderserien werden normalerweise synchronisiert, weil man davon ausgeht, dass Kinder eben nicht so schnell lesen können, wenn sie denn überhaupt schon lesen können in dem Alter. Weil normalerweise läuft es ja immer mit Original und Untertiteln. Und ich vermute, du wirst es so eingestellt haben, dass du natürlich dann Originalspur eingestellt hast. Das heißt, du guckst es ja auf Englisch. Aber du könntest es auf Finnisch gucken, oder?
Nein.
Okay, spannend, nee, weil die Finnen machen das normalerweise auch so, synchronisieren für Kinder.
Es gibt eine Audiospur Dänisch, Finnisch, Norwegisch und Schwedisch.
Ah, okay, gut, dann
siehst du, genau, weil die halt sagen, Kinder können sowieso noch nicht lesen, also wenn sie es dann gucken, sie es synchronisiert. Ja, spannend, sehr spannend.
Wo wir gerade bei Paramount Plus sind, können wir ja an dieser Stelle kurz eine News vorziehen. Denn Paramount Plus in Skandinavien hat jetzt auch die ersten drei Staffeln Disco bekommen. Interessanterweise ausschließlich mit englischem Ton. Mhm. Aber
ja, das ist nicht ungewöhnlich, weil es wird nicht synchronisiert für Erwachsene.
Ja, aber teilweise haben sie ja auch irgendwie Spanisch noch mit drin. Bei der vierten Staffel haben sie nämlich mehr Tonoptionen.
Ich wollte gerade sagen, in der vierten Staffel waren es auf jeden Fall mehr als nur eine. Oh, dafür gibt's aber Englisch mit Audiodeskription.
Ja, also
für Menschen mit Seheinschränkungen.
Es passieren Dinge und sind wir mal positiv gespannt, was da noch alles kommt, so über die nächsten Wochen. Aber es wird auf jeden Fall an Paramount Plus in Skandinavien gearbeitet, was mal ein gutes Zeichen für uns in Europa ist.
Ja.
Dann, Britt, ich habe keine, also du hast Star Wars geguckt, also so viel weiß ich, weil Book of Boba Fett hat irgendwas mit Star Wars zu tun. Damit hört es bei mir auch schon auf.
Die Serie ist abgeschlossen, ich habe sie jetzt geguckt, das waren waren es 6 Folgen, glaube ich? Ja, ich glaube.
Ja, kommt.
Und es waren nicht so viele Folgen, wie ich gern gehabt hätte. Ich hatte sehr viel Spaß dran. Also das habe ich beendet und ich kann es empfehlen. Ich weiß, dass es Star Wars Fans gibt, die sagen, aber ich fand's gut, ich fand's unterhaltsam. Dann habe ich auch tatsächlich ein bisschen Star Trek geguckt. Und zwar hatte ich mich unterhalten mit einem Bekannten über DS9 und unter anderem auch über Past Tense, weil wir ja gesagt hatten, dass wahrscheinlich, vielleicht, eventuell, Spekulation, Past Tense und die Bell Riots und überhaupt, was da so eine Rolle spielt drin, eventuell eine Anknüpfung haben könnte an PK Season 2. Und daraufhin
also
hat sich gesagt,
die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 99,999%.
Ja, also nach dem, was wir an Promopics und Hintergrundplakaten und so gesehen haben, ja. Und ich habe dann gesagt, ich muss mir Past Tense unbedingt nochmal angucken. Und nach dieser Diskussion hatte ich dann so einen Bock drauf, mir das nochmal anzugucken, dass ich mich hingesetzt habe und die zwei Folgen mir nochmal angeschaut habe. Und mir jedes Mal dachte, Mensch, ja, du musst eigentlich einen Rewatch machen von DS9, das macht so viel Spaß. Die habe ich also gesehen. Und dann habe ich Prodigy zu Ende geschaut, habe ich ja schon erzählt, dass ich da ganz viel Redebedarf habe, aber gut, kann ich halt jetzt nicht, müssen wir uns aufheben für Paramount Plus, wenn das hier in Deutschland startet. Und dann habe ich tatsächlich noch zwei in Anführungszeichen oder drei Sci-Fi-Geschichten. Das eine ist zum einen Resident Alien. Ich weiß nicht, ob ihr da die erste Staffel vielleicht gesehen habt. Ja. Die lief letztes Jahr. Okay.
Ich weiß nicht, dass wir darüber gesprochen haben. Aber
möchte ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich glaube, ihr hättet da auch richtig Freude dran. Und zwar geht es eben um ein Alien, das auf der Erde strandet. Also andersrum, das wird gleich in der ersten Folge erzählt, deswegen ist das kein Spoiler. Das Alien kommt eigentlich auf die Erde, um die Erde zu zerstören und stürzt dann aber leider ab und ist dann halt selber auf der Erde und stürzt halt in so einem, ich sag jetzt mal Kuhdorf ab und muss dann da erstmal in diesem Kuhdorf sozusagen als Mensch überleben, bis es eben die Möglichkeit hat, die Erde zu zerstören. Und das Ganze ist natürlich so ein bisschen Kulturclash, Komödie in Anführungszeichen, weil da natürlich dieses Alien nicht nur mit den Menschen an sich konfrontiert sind und den komischen Dingen, die Menschen halt so machen, sondern eben auch noch tatsächlich in so einem Kuhdorf, wo sowieso alles schon, glaube ich, selbst für normale Menschen befremdlich ist. Und diesen doppelten Kulturclash und die Problematik mit, und wie kriege ich die Erde jetzt zerstört, ohne mich selber in die Luft zu sprengen? Die ist sozusagen das Hauptthema. Und Stanley Tudyk spielt den Alien und der macht das so großartig. Und die erste Staffel hat super, super viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr witzig. Es war super unterhaltsam. Und jetzt gibt's, wie gesagt, eine zweite Staffel. Und das Ganze läuft auch in Deutschland auf Sci-Fi, also dem Sci-Fi-Channel. Man kann das aber, glaube ich, auch als DVD sich besorgen, wenn man möchte. Und es basiert auf einer Graphic Novel, beziehungsweise auf einem Comic, den ich auch sehr empfehlen kann. Also der Comic ist sogar noch um einiges harscher als die Serie. Ja. Also das gucke ich gerade noch weiter. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und weil ich über Comics gesprochen habe, ich habe auch die neue Heft von Saga gelesen. Das kennt man vielleicht. Und zwar ist es auch eine bekannte Comic-Reihe, kann man schon mittlerweile sagen. Es gibt einige Volumen und Hefte. Das ist jetzt halt das 55. Die hatten jetzt Pause zwischen der letzten Ausgabe und jetzt der neuen Ausgabe. Oh, ich müsste lügen, waren es anderthalb Jahre, zwei Jahre, also so um den Dreh rum. Alle Fans haben ganz, ganz dringend drauf gewartet, dass es weitergeht. Und Brian K. Vaughan und Fiona Staples haben weitergemacht und haben jetzt eben die neuen, hat der neue Run angefangen. Und da habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut und lese da auch. Und auch das kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Also vielleicht sogar der beste Comic, den ich je gelesen habe. Also wirklich sehr, sehr gut. Und mein großes, allerletztes Sci-Fi-Fantasy-Projekt sozusagen für 2022 ist Tolkiens Silmarillion zu lesen, bevor im September die Herr-der-Ringe-Serie The Ring of Powers erscheint. Ich bin ein großer Herr-der-Ringe-Fan und ich liebe den Hobbit und ja, ich freue mich so sehr auf diese Serie, auch diese ganzen Poster, die jetzt erschienen sind und die Diskussion, ich bin dabei. Also ich lese das alles, ich gucke das alles und ich finde das alles ganz faszinierend und habe ganz viel persönlichen Headcanon schon und diversen Fan auch im Hinterkopf und freue mich auch auf heute Nacht, denn heute Nacht werden wir den ersten Teaser-Trailer zu sehen bekommen, und zwar in der Super Bowl-Pause. Und und wie gesagt, also das Silmarillion ist jetzt mein Projekt für Herbst und ich habe angefangen zu lesen, ich habe die ersten zwei Kapitel hinter mich gebracht und bin jetzt genau an der Stelle, wo ich bereits dreimal abgebrochen habe. Und ich hoffe, Also jetzt, dass ich jetzt weitermache, ich habe das Gefühl, die ersten zwei Kapitel sind weniger langweilig und weniger verwirrend, als ich sie in Erinnerung habe, was schon mal ein gutes Zeichen ist für den Rest des Buches. Ja, also das ist mein...
Du weißt, dass du mit dem Projekt nicht alleine bist?
Nein, das ist super. Ich habe nämlich einen Podcast entdeckt, den Silmaril-Podcast, glaube ich, heißt der. Ja, richtig. Und ich habe gedacht, vielleicht helfen die mir ein bisschen, mich da so durchzuwarten. Ja. Aber ehrlich gesagt haben die mich ein bisschen mehr verwirrt zwischendrin. Ah, okay. Also ich bin jetzt erstmal, ich habe jetzt erst nur mal die Einführungsfolge und die erste Folge gehört. Das wird vielleicht auch besser. Und ich warte ja eigentlich auf die Stellen im Buch, die mehr sowas wie eine richtige Geschichte haben. Also die ersten zwei Kapitel sind ja eher doch so bibelartig, weil die halt die ganze Genesis erzählen und wie die Welt entstanden ist und wer die Welt bevölkert und so. Und ich möchte zu den spannenden Teilen kommen. Sowas wie, keine Ahnung, Liebesgeschichte zwischen A und B oder Krieg zwischen C und D oder weißt du so. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
Weiß ich nicht.
Hast du das Silmarillion gelesen?
Nein. Aber ich habe eine der Geschichten, die daraus mal rausgezogen wurde und separat veröffentlicht wurde, als die Kinder Hurings. Das habe ich gelesen. Ja.
Also, ich hatte auch überlegt, ob ich es nicht vielleicht einfach so mache, dass ich mal gucke, was davon einfach separat veröffentlicht wurde und einfach nur das lese und den Rest einfach auslasse. Und dann hat aber der Monk in mir gesagt, halt, das kann ich nicht machen.
Nee, und es ist halt auch nicht viel. Also es sind halt wirklich nur irgendwie, es gibt glaube ich noch ein Buch, wo irgendwie so ein paar Kurzgeschichten, die mehr oder weniger abgeschlossen sind, gesammelt wurden. Aber das Silmarillion ist halt im Prinzip ein Buch der losen Enden. Ne?
Ja, das, und das halt macht mich wahnsinnig. Das macht mich jetzt schon am Anfang wahnsinnig. Vor allen Dingen, weil Kapitel 2 ist eigentlich Kapitel 1 nur in länger. Und, ja. Also, und widerspricht sie dann auch noch teilweise.
Ja,
und
ja,
ich sitz dann da und denkst dir so, verdammt nochmal.
Das sind halt auch zum Teil wohl die unvollendeten Notizen von...
Ja, halt quasi Tolkien's Headcanon, ja genau.
Ja, ja genau, seine eigenen Ideen und die Sachen, die halt die Verleger im Laufe der Zeit immer wieder streichen lassen haben und...
Ja, das also sein Sohn hat ja im Grunde versucht, das ist ja das, was wir jetzt vorliegen haben als Silmarillion, hat versucht, das so ein bisschen in eine verständliche Form zu bringen und das dann als ein Buch rauszugeben. Aber naja, was halt nicht geht, man kann halt nicht, also wie war das Eckige ins Runde? Nee, das Runde ins Eckige, apropos Fußball. Es geht halt einfach manchmal nicht.
Ja.
Du kannst es nicht passend machen. Aber zumindest habe ich festgestellt, dass die ersten beiden Kapitel, die ich als in den anderen Versuchen, die ich bisher immer gestartet hatte, das Buch zu lesen, dass die viel weniger, wie gesagt, langweilig und tröge und verwirrend waren als früher. Ich habe das wirklich ganz, ganz schrecklich in Erinnerung und jetzt beim Lesen festgestellt, es war eigentlich okay. Und ich habe es verstanden. Ich meine, ich brauchte eine Liste, aber ich habe es verstanden. Und
ja, das und, sagen sie ja in dem Podcast auch, dass man sich im Zweifel einfach die Namen aufschreiben muss. Und
aber das unterbricht voll den Lesefluss. Ich hätte gerne jemand, der für mich die Namen aufschreibt, ohne dass ich das selber machen muss, weil wenn dann müsste ich es zweimal lesen. Einmal, um quasi den Text an sich zu genießen und dann nochmal, um sozusagen diese Liste anzufertigen. Und als ich das gehört habe, wie die meinten, dann muss man Listen machen und so, ich habe mich 1:1 gefühlt, als wäre ich zurück im Studium. Da habe ich nämlich, ich habe ja unter anderem auch Skandinavistik studiert und dann musst du natürlich Klassiker mindestens mal die zwei Eddas lesen, wahrscheinlich noch mehr, aber die zwei Eddas zumindest zum Anfang und also die Lieder-Edda und die Snorri-Edda und das habe ich dann auch gemacht und da habe ich genauso davor gesessen, ja, also nicht nur, dass ich da erschwert das Problem hatte, dass sie auf Altnordisch war, ich habe sie natürlich dann in der Übersetzung gelesen und nur Teile daraus im Original, muss ich zugeben. Aber da hast du auch da gesessen und im Moment, wer war das nochmal? Blätter, Blätter, schreib, schreib. Und da habe ich gedacht, ich will eigentlich nicht so viel arbeiten dafür, dass ich ein Buch genießen will.
Deswegen also, habe ich in Schulzeiten immer nur die Sekundärliteratur gelesen.
Ja, das ja. Naja.
Aber.
So Marcel, wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, also Sci-Fi gab's bei mir nicht. Ich habe mein Eskapismus-Trip fortgesetzt durch die Trash-TV-Hallen dieses Landes. Also ich bin mit RTL in Südafrika gewesen, im Dschungelcamp und habe mir auch noch so anderes Reality-Gold angeschaut. aktuell läuft noch...
Kann es mehr Reality-Gold geben als Too Hot to Handle?
es geht noch mehr.
Okay.
Denn ich weiß jetzt, ob es jetzt die zweite oder auf jeden Fall die aktuelle Staffel Temptation Island VIP. Die VIP-Definition ist so, die Leute sind vorgestellt worden, ich dachte mir so, wer?
Wer? Ja.
Also im Wesentlichen, du hast einen Instagram-Account mit mehr als 1000 Followern und das qualifiziert dich als VIP. ich war auch vollkommen egal, wie bekannt oder unbekannt die sind, war wirklich Gold. Also man konnte manchen Leuten dazu sehen, okay, ich habe keine Karriere, ich zerstöre sie trotzdem. Das war wirklich, es ist wirklich Gold. Und die aktuelle Staffel von Are You the One ist auch wieder Gold und ich freue mich schon auf das nächste, wenn dann prominent getrennt Villa der Verflossenen startet. Das nächste aus dieser Kategorie.
Ja, stimmt, das habe ich gelesen und dann dachte ich noch so, oh mein Gott, weil das Konzept, das fand ich extrem makaber. Also, ja.
Na komm, was ist die Idee von Temptation Island und Are You the One? Man sperre junge Leute in eine Villa, fülle sie mit Alkohol ab und halte Kameras drauf. Ist nicht viel besser.
Ich will es gar nicht wissen.
Ich will euch nicht länger damit beschallen. Ich freue mich wieder auf meine nächste Woche im Office, wenn ich es wieder mit meinem einen Kollegen aus dem Nachbarbüro besprechen kann. Dann verdrehen zwar alle anderen Kollegen im Büro die Augen so, um Gottes Willen reden die schon wieder über diesen Scheiß, aber ja.
Aber das ist doch wenigstens unterhaltsam, das ist schon in Ordnung. Ja. Und lustigerweise ist es beim Dschungelcamp, was ich ja nicht gucke, aus Prinzip nicht, komischerweise, da habe ich Prinzipien plötzlich, gell, so kann es kommen. Aber beim Dschungelcamp ist es irgendwie allgemein mehr akzeptiert, dass man sich darüber unterhält, als über sowas, aber ja.
Ja, Dschungelcamp war dieses Jahr auch wieder sehr, sehr speziell.
Gut.
Und war lange Zeit nicht wirklich schön anzuschauen. Also ich habe auch kaum was live gesehen dieses Jahr, was für mich echt sonderbar ist. Aber ich habe es dann halt einfach am nächsten Tag im On-Demand angeguckt, damit ich
auch noch, oder?
Ja. Nee, On-Demand, damit ich halt die nervigen Teile, wenn Leute halt meinten, sich für die Kamera streiten zu müssen.
Aber das ist doch immer im Dschungelcamp so. Das ist doch nie. Es ist immer schon so gewesen.
Ja, aber dieses Mal war es extrem und auch extrem toxisch. Okay. Einmal ist es dann von toxisch zu rassistisch abgedriftet. Mhm. Da hat RTL aber auch durchgegriffen und die Teilnehmer rausgenommen und wirklich aus der Staffel komplett rausgeschmissen. Wo man sagen muss, okay. Man kann immer noch darüber diskutieren, ob man das dann 3, 4 und 5 Mal unbedingt zeigen musste.
Ja.
Selbst
das habe ich nicht mitgekriegt, aber ist in Ordnung.
Rassistische Äußerungen haben Folgen für die es machen. Und das ist mal die gute Message da draus. Dass man sich halt nicht mehr alles erlauben kann, zu Recht. Gut, aber genug von Reality gesprochen. Kommen wir zu den News, die, auch wenn wir keine großartigen neuen Trailer bekommen haben, ausnahmsweise mal, CBS hat noch keine wieder gefunden, es ist trotzdem nicht langweilig, was wir bekommen haben. Denn es gibt so einiges, was abseits, speziell von ehemaligen Star Trek-Schauspielern veranstaltet wurde und veranstaltet wird. Fangen wir an bei Nana Visitor, die weiter fleißig an ihrer Doku am Arbeiten ist, Woman in Trek, und da gibt's auch wieder einiges an Bildmaterial. Sie ist wieder gut unterwegs und am Arbeiten.
Ja, und sehr süße Bilder lustigerweise in letzter Zeit sehr viel mit Terry Farrell, also vielleicht ist es die Terry Farrell-Folge, an der sie gerade arbeitet. Da sind aber immer schöne Bilder, also da kann man auf ihrem Twitter-Account folgen und das genießen. Aber ich freue mich zu hören, dass sie quasi bei Women in Track immer noch fleißig dabei ist und dass die Doku jetzt nicht irgendwo versandet und versinkt, sondern dass es so ihr, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen ihr Corona-Projekt sozusagen. Also ich glaube, das ist auch, hat auch angefangen während des Lockdowns und wird jetzt weitergemacht, ja.
Dann wird viel Geld für den guten Zweck eingesammelt. Armin Shimmerman, also Quark, und Jonathan Frakes und diverse andere sammeln für Pancreatic Cancer Research. Andrew Robinson, da gab es eine Spende für Save the Children. Und das war ein Geburtstagsgeschenk von ihm an andere? Nee,
für ihn. Also Fans sammeln quasi für Andrew Robinson als Geburtstagsgeschenk und er engagiert sich für die Organisation Save the Children schon seit Jahren und die haben sich gedacht, es wäre doch schön, wenn man ihm was schenken möchte, dass man das quasi zugunsten der Organisation macht, für die er sich auch einsetzt. Und bisher, also heutiger Stand, sind da gesammelt worden $3,055. Was ich eine schöne Summe finde, also es ist recht viel, finde ich. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, also ich meine, ich glaube nicht, dass unsere Hörerschaft einen Aufschwung da bringen kann, aber ich hoffe es. Denn die Aktion mit Armin Shimmerman, der ja für Pancreatic Cancer Research sammelt, die ist irgendwie so ein bisschen stagniert. Also das macht er ja schon seit ein paar Wochen und es finden auch immer wieder Veranstaltungen statt, wo er sich auch engagiert. Aber die steht aktuell auf $2,748 und da ist das Endziel aber $25,000. Also das ist wirklich nur, da sind gerade mal 10%, knapp 10% erreicht worden. Also ich hoffe, da wird noch ein bisschen was passieren. Vor allen Dingen, weil wir ja in der letzten Folge darüber geredet haben, dass Billingsley ja zusammen mit, ich glaube, war das Geek Track Geeks oder sowas, ja zusammen so eine Panel-Aktion hatte und die haben $74,000 eingesammelt. Ja, also nur mal im Vergleich, also irgendwas macht dann Armin Shimmerman falsch. Oder ist die DS9-Fans sind zu müde, ich weiß es nicht. Oder die haben alle schon für Billingsley gespendet. Keine Ahnung. Aber ich finde trotzdem schön, dass es gemacht wird.
Na. Wo wir gerade bei Paneln sind, CBS hat Twitter Spaces entdeckt.
Ja.
Und da gibt's die nächsten Wochen, Tage, also ist konkret jetzt für den 16. Februar ein Termin angekündigt.
Ja, aber da ist die Folge leider schon draußen. Also das ist, ja. Da sind wir zu spät mit unserer Folge jetzt. Aber es kommt wohl immer mal wieder was, ja.
Ja. Und von dem er da einfach mal die Star Trek Twitter-Handles im Auge behalten. Dann
also vor allen Dingen, ich darf kurz ergänzen, Star Trek on P+, glaube ich, so heißt der Twitter-Account. Die machen da relativ viel in ihren Spaces.
Ja. Aber bei den Twitter-Accounts muss man auch immer aufpassen. Der Twitter-Account richtet sich primär an eine amerikanische Leserschaft. Das heißt, da wird man regelmäßig brutalst gespoilert.
Ja, gut.
Zumindest donnerstags.
Dann gibt's in Hollywood eine große Diskussion, ja auch schon länger. Was unterscheidet eigentlich eine Live-Action-Serie von einer Animationsserie? Nämlich eigentlich nichts, also zumindestens was hinter den Kulissen angeht und da also same job, same pay und da haben sie...
Also weil nämlich die Live-Action-Serien Skripte schreiben, kriegen dreimal so viel wie die Animationsskripte schreiben.
Und da haben sich Kevin Hageman und Mike McMahon, also die Showrunner von Prodigy und Lower Decks, zugeäußert und was haben die noch gleich gesagt, weil das ist mir
im Grunde, also da waren mehrere Videos, die gepostet worden sind. Ich wollte jetzt nicht hier alles posten, aber im Grunde haben sie das gesagt, was der Titel schon sagt, nämlich Same Job, Same Pay. Also Kevin Hageman war das letzte Video, auf seinem Account kann man sich das auch angucken, da meinte er nämlich auch, Leute, hat er gesagt, ich habe jahrelang an so vielen verschiedenen Serien gearbeitet und ich habe an Live-Action-Serien gearbeitet und ich habe an Animationsserien gearbeitet und ich kann euch ganz genau sagen, was der Unterschied ist zwischen dem einen für den einen zu schreiben und für den anderen zu schreiben. Absolut gar nichts. Es ist genau die gleiche Menge an Arbeit. Warum kriegen wir also dann dreimal so wenig bezahlt für die Animationsskripte im Vergleich zu den Live-Action-Skripts? Und dann eben so nach dem Motto, same pay, same job, ja. Und und McMahon hat es im Grunde auch gesagt, das sagen alle. Und aber gerade jetzt aktuell gibt es ja viele Serien, auch Animationsserien, die recht erfolgreich sind und wo die Macher dahinter, also ich sage jetzt mal so Paramount und so, feststellen, damit kann man auch Kohle machen. Und vielleicht führt es am Ende dazu, dass sie zumindest, wenn nicht das Gleiche, doch zumindest ein bisschen mehr bekommen.
Ja, fällt mir daran, ich weiß, wo man halt auch mehr Kohle mitmachen kann, weil so eine Animationsserie dann ja doch ein bisschen günstiger zu produzieren ist,
ja,
als halt so ein CGI-Feuerwerk, wie es halt ein Discovery ist.
Ja, ja.
Plus das Ganze halt unter Corona-Bedingungen halt auch nicht teurer wird oder kaum teurer wird.
Ja, eben. Das war ja jetzt zum Teil auch, man hat ja gesehen, wie produziert wurde. Zum Teil wurde ja während der Corona-Geschichte, klar, verständlicherweise, vor allen Dingen eben der Schwerpunkt auf Animationsserien gelegt. Also, was Besseres hätte uns als Zuschauer auch nicht passieren können. Also, so haben wir wenigstens Star Trek gekriegt, ja.
Dann, was wir auch bekommen, ist, die nächsten zwei Star Trek Schauspieler haben sich überlegt, ach, wie war das damals, als wir unsere Serie gedreht haben? Denn Connor Trinneer und Dominic Keating starten ihre Show Shuttlepot, wo sie über ihre Zeit bei Enterprise reden.
Genau.
Sie haben auch angekündigt, dass sie regelmäßig oder in jeder Episode sogar Gäste mit dabei haben wollen. Von dem her schauen wir mal, was da dann so rauskommt. Dann gab es in der New York Times ein Kreuzworträtsel, was eine große Runde durch dieses Internet gemacht hat. Denn in diesem Kreuzworträtsel war der Hinweis drin, das Bessere von zwei Science-Fiction-Franchises. Und man konnte dieses Kreuzworträtsel sowohl lösen, wenn man da Star Trek eingetragen hat, als auch wenn man da Star Wars eingetragen hat.
Und ganz ehrlich, bestes Kreuzworträtsel ever, wer auch immer es gemacht hat, ich verbeuge mich. Es war großartig. Ich musste sofort an Elle denken, die immer sagt, ich bin quasi Star B. Ich mag Star Wars und Star Trek. Und ich so, ja, genau, ich auch. Ja, toll. Hat mich sehr amüsiert.
Dann haben wir bei der Enthüllung für die Key Art von Strange New Worlds, da kommen wir gleich noch zu, hat auch Alex Kurtzman sich wieder ein bisschen geäußert und hat gesagt so, ja, da gibt's noch eine Serie, aber darüber sage ich nichts. Inzwischen wissen wir, was es für eine Serie wird, weil ganz Hollywood, alle Spatzen pfeifen es von den Dächern.
Alle wollen gecastet werden. Ich hätte sofort meinen Agent angerufen und gesagt, ich bin im richtigen Alter, besorg mir einen Casting-Call für Star Trek, ich bin dabei.
Genau, denn es soll die Starfleet Academy-Serie, die wird's wohl werden, also offiziell bestätigt ist es noch nicht, aber die Anzahl an Gerüchten ist so absurdistan groß. Die wird kommen und wird interessant, in welchem Jahrhundert sie dann spielt, ist ja schon mehrfach geteasert worden, geht ja zurück bis zu den Zeiten vor TNG, wo das das erste Mal ins Gespräch gebracht wurde. Das ist absolut Wahnsinn. Und jetzt kommt es endlich und hoffentlich ist es ja was mit Mary Wiseman ist. Hoffentlich.
Ich wollte nämlich gerade sagen, oder wir nehmen die einfachere Route. Das wäre nämlich ein Backdoor-Pilot, den wir im Grunde ja schon gekriegt haben mit Mary Wiseman, die ja aktuell an der Academy ist. Und wir setzen ein zeitgleich mit Discovery. Dann könnte man nämlich auch Crossover einige haben und bekommen quasi Mary Wiseman beziehungsweise ihren Charakter eben dann zu sehen, Tilly, wie sie unterrichtet. Also vielleicht ist auch das eine Variante, man weiß es nicht.
Oder auch ein Teil der Akademie, der mich interessieren würde, was macht Colm Meaney eigentlich aktuell?
Ja, und weißt du, was ich auch gerne mal wieder sehen würde, obwohl es so ein bisschen, eigentlich bin ich ja gegen elitäre Idioten, aber Ich würde ja gerne mal sehen, was die Red Squad macht oder machte oder bevor sie korrumpiert wurde oder vielleicht auch danach, nachdem sie gelernt hat oder so. Ja.
Vielleicht Partys im Lockdown feiern.
Ja, du. Also für alle, die nicht wissen, Red Squad war eine Einheit von jungen Kadetten, so ein bisschen Elite-Einheit, in die Weasley reingerutscht ist, als er selber an der Akademie war.
Nicht Weasley, Snog.
Wesley, Entschuldigung, ich habe Wesley gesagt, oh Gott.
Snog und Wesley.
Harry Potter versus Star Trek. Wesley natürlich, klar.
Dann, Disco. Was haben wir da alles bekommen? Der Ready Room war interessant, denn Michelle Paradise hört auf ihre Schauspieler. denn die Ovos Kampf ist aus einem Pendel entstanden in Las Vegas, wo die Schauspielerin mal sagt, ja, das hätte ich gern mal. Jetzt hat sie es bekommen in der Folge.
Also die Fans haben wohl die Schauspieler gefragt, was sie denn gerne mal hätten für ihren Charakter, was mal an Situationen oder an Dingen gemacht werden sollte. Und als die Schauspieler dann geantwortet haben, hat Michelle Paradise sich gedacht, super, Moment, schreibe ich mir auf. Und das hat sie auch gemacht. Das finde ich super.
Ja, das ist doch mal Showrunner, die auf ihre bist doch
Schauspieler
super.
Hören, ja.
Schauspieler hören, genau. Na.
Allgemein, also alles, was man halt so mitkriegt von Panels und Interviews, ist es, glaube ich, ein sehr harmonisches Zusammenarbeiten an vielen Stellen. Das war auch die Impression, die Elle und ich damals in Berlin bei der Premiere hatten. Es ist ein sehr viel stärker ein Miteinander, als wie man das von anderen Serien kennt. Es ist mehr so ein,
also
wir sind die große Star Trek
Familie. Weniger Voyager, okay, verstehe.
Ja, also wir sind die große Star Trek Familie.
Mhm.
Dann Erinnerung, Disco kommt im Free TV, nämlich bei Tele5 ab dem 14. März geht das los und ist sehr gut, dass man das im Free TV gucken kann.
Ja, und für alle, die
musst du überlegen, wie ich aus diesem Satz jetzt rauskomme.
Also für alle, die keine Streaming-Plattform haben, weil die gibt's tatsächlich auch, natürlich, klar. Und die können das jetzt dann endlich im Free TV sehen. Und vor allen Dingen haben wir jetzt auch ein Datum. Also man wusste irgendwann und jetzt wissen wir definitiv 14. März.
Also ist nicht mehr lange hin. Noch ein Monat vom Datum dieser Aufnahme. Dann zur Folge 409, die Vorschau, die im Ready Room war, kommen wir später, weil wir mit der Disco-Folge durch sind. Dann Picard. Da gab es ja, das hatten wir beim letzten Mal schon erwähnt, im SFX-Magazin ein großes Interview dazu und Britt, du hast dich da ein bisschen durchgepflügt.
Britt hat's gelesen.
und die wichtigsten Sachen daraus extrahiert. Also wir hatten ja im letzten Mal schon gesagt, ja, Picard hört nach der dritten Staffel auf. Da, wo wir erstmals die offizielle Bestätigung für das, was seit Jahren gerüchtet wurde, hier 3 Staffeln fertig.
Und verständlich, der Mann ist ja jetzt auch keine 50 mehr, aber
er arbeitet in seiner Autobiografie, die ich sehr gerne lesen möchte.
Ja, genau, das hat er nämlich gesagt. Er meinte, er hätte 300 Seiten geschrieben von seiner Autobiografie, da sei er gerade dran. Und das ist also, da freuen wir uns alle drauf. Das ist natürlich nicht nur Star Trek, ist klar, Patrick Stewart hat eine lange Karriere hinter sich, ein langes Leben auch.
Royal Shakespeare Company, Star Trek,
X-Men,
nichts vergessen.
Ja, natürlich, klar. Also da wird einiges drinstehen, was ich auch sehr spannend finde. Und ansonsten haben wir tatsächlich ein bisschen was zu Picard bekommen. Also zum einen hat er nochmal bestätigt, das wussten wir ja, dass Season 2 und Season 3 direkt im Anschluss gedreht wurde. Und er meinte, es war für ihn persönlich auch ein bisschen verwirrend, weil er ist quasi am einen Tag ins Bett. Da war Season 2 zu Ende und am nächsten Tag ist er aufgestanden und zum Set gegangen, um zu drehen. Und dann war das schon Anfang von Season 3. Und er meinte, er musste im Kopf quasi so einmal umschalten und das war auch nicht so einfach. Und aber generell hat er sehr viel Freude. Ich meine, Season 3 ist jetzt mehr oder minder schon fast abgedreht, wenn es nicht sogar schon abgedreht ist. Und wir wissen ja, dass in Season 2, das ist ein Spoiler, aber ich meine, man hat's gesehen, Whoopi Goldberg und John DeLancey dabei sind, sprich Guinan und Q. Und da fand ich sehr süß, wie er es beschrieben hat. Er meinte, zusammen wieder mit den beiden Schauspielern zu arbeiten, hat sich so angefühlt, als würde man mit einem Ex-Partner zusammentreffen und feststellen, dass man immer noch großartige Freunde sein kann. Und ich so, oh mein Gott, wie süß. Das fand ich so niedlich. Also da war die Chemie wohl sofort
das
wieder
ist,
da.
Vor allem, das ist auch bemerkenswert auf zwei Art und Weisen, weil es gibt ja auch genügend Trennungen, wo man sich danach nicht mehr in die Augen gucken kann.
Genau, genau. Also das fand ich eine sehr schönes Bild, wie er das so gezeichnet hat. Auch die Freude, die er hatte, eben mit den beiden wieder zusammenzuarbeiten. Und was er auch noch erzählt hat, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, jetzt bezüglich generell der Serie Picard, war, dass er ja am Anfang, also wir wissen ja, er hat nicht die klassische Uniform an, die wir ja kennen. Picard kennen wir ja sonst immer in Uniform. Und in dieser Serie hat er ja, ich sag jetzt mal, normale Kleidung an, was dazu führte, dass seine Kleidung plötzlich Taschen hatte. Und er hat dann wohl, warum auch immer, aus einem Reflex, aus einer Gewohnheit, wie auch immer, hat er wohl immer seine Hände in die Taschen gesteckt, weil jetzt hatte er ja Taschen. Und als er sich dann das Filmmaterial von der ersten Staffel angesehen hat, also da konnte man ja immer auch mal drauf gucken, was man gefilmt hat, da ist ihm aufgefallen, dass er immer so die Hände in den Taschen hat und irgendwie so den Buckel so krumm und irgendwie sah das nicht sehr schön aus. Und dann hat er gesagt, hat er quasi die bewusste Entscheidung getroffen, für den Rest der Serie seine Hände nicht mehr in die Taschen zu stecken. Und ich so, okay. Aber ich fand das irgendwie ganz lustig, wie er es so erzählt hat, weil das sind so Dinge, da achtet halt wahrscheinlich ein Schauspieler drauf, aber ich so als Fan, ich so, ja, hat er die Hände in den Taschen oder nicht, ist mir doch egal. Aber ich fand es irgendwie eine nette Anekdote. Ja, das war so das.
Jetzt die Frage an euch, seid ihr Gang Hände in den Hosentaschen oder Hände nicht in den Hosentaschen, TJ?
Mal so, mal so.
Also, er kann sie ruhig in die Hosentaschen stecken, aber nicht zu viel.
Also, ich habe in meinen Hosentaschen gar keinen Platz noch für Hände, weil die so vollgebrochen sind.
Er hat es ja dann auch nicht mehr gemacht. Dann wurde er gefragt, ob er sich denn vorstellen könnte, dass es, nachdem es jetzt sozusagen eine Sequel-PK-Serie gab, vielleicht irgendwann mal auch eine Prequel-PK-Serie gibt, also sprich in der Akademie oder vielleicht sogar vor der Akademie. Und da hat er gesagt, ja, das könnte er sich natürlich gut vorstellen. Und dann wurde er gefragt, wen er sich denn wünschen würde als Idealbesetzung für einen jüngeren PK. Und dann meinte doch Patrick Stewart Benedict Cumberbatch. Und ich bin einmal umgekippt.
Nein.
Hallo?
Nein.
Das war Patrick Stewart, der das gesagt hat. Ich kann dazu nichts weiter sagen als das, was er gesagt hat.
Jüngerer Picard ist, diese Rolle ist besetzt mit Tom Hardy. Punkt.
Nein,
aus
aber
Ende.
Ich habe das gleiche Problem, ich glaube, dass Benedict Cumberbatch von der Intensität her das besser machen würde als Tom Hardy, aber ich habe mit beiden das gleiche Problem. Beide sind eigentlich zu alt. Mittlerweile. Man bräuchte noch jüngere Schauspieler, weil beide sind über das Academy-Alter eigentlich hinaus.
Ja gut, aber man könnte ja irgendwie die Stargazer-Serie machen.
Ja, das wäre dann möglich, natürlich. Aber hier war eben der Gedanke tatsächlich wirklich Academy oder früher. Aber ich fand das ganz witzig.
Die Frage ist ob man da dann das überhaupt machen will, denn Akiva Goldsman hatte ja auch gesagt zu Strange New Worlds, hat gesagt, Canon is always delightfully challenging, unless it's pain in the ass. Und das hast du natürlich mit jeder Art von Prequel-Serie, dass du halt sehr, sehr stark eingeengt bist, was halt zu Problemen führt. Gerade wenn du halt nicht super genau aufpasst. Hallo Rick Berman und Enterprise.
Ja, also ich fand das auch ein sehr schönes Zitat eben von Akiva Goldsman, weil das so schön, weil mir das als Fan sagt, dass da einer sitzt, der, wenn er der es zumindest versucht. Also, ob er es schafft, ist eine andere Frage, aber er versucht es zumindest, das ordentlich zu machen für die Fans. Ja. Aber auf jeden Fall dachte ich so, oh mein Gott, Patrick Stewart wünscht sich Benedict Cumberbatch. Da war mein Fangirl, mein inneres glücklich. Und also das fand ich ein netter Kommentar. Und da wir schon bei Akiva Goldsman sind, er hat zusammengefasst die beiden Folgen, und zwar die beiden Season von PK. Er hat gesagt, Season 1 war Rebirth und Renewal, also Wiedergeburt und Erneuerung. Und Season 2 ist wohl Exploration of the Heart, also die Erforschung des Herzens und Liebe und sowas. Also, ja.
Gewechselt mit Faith of the Heart.
Ja. Aber ich fand das schön zusammengefasst. Also wir werden sehen, was wir da bekommen. Und Terry Metalas, der zweite Showrunner sozusagen von Picard, hat auch nochmal ein bisschen darüber erzählt. Er meinte im Vergleich eigentlich jetzt, also Season 2, Season 3, Season 1 von Picard. Season 2 ist eine mehr intime Geschichte. Das heißt, man kann die auch mehr oder minder in sich abgeschlossen lesen. Während Season 3, die sie ja jetzt auch machen, tatsächlich wohl Auswirkungen haben wird auf das gesamte Star Trek-Universum und wie das eingebettet ist im restlichen Canon. Also ich bin gespannt, was die für drei wirklich planen, aber es muss wohl, so wie sie das jetzt sagen, und ich weiß ja natürlich nicht, wie viel davon immer für die Werbung quasi so gesagt wird, aber es muss wohl was Größeres sein. Also während man zwei sozusagen in sich abgeschlossen auch mehr oder minder als alleinstehende Geschichte lesen kann, muss drei da wohl viel mehr Verknüpfungen haben an den Rest des Canons. Und unter anderem hat er auch geteasert, dass es wohl auch Verknüpfungen geben wird zu den Kirk-Movies, also die Originalfilme mit der TOS-Crew, die wir ja jetzt, also die Originalfilme, also nicht die Abrams-Filme. Ja, weil
also
er hat
Star
gesagt,
Trek 1 bis 6.
Richtig, weil er meinte, das sind seine Lieblingsfilme im Star Trek-Universum und da war es ihm wichtig, dass er da auch Verknüpfungen hin zu bastelt mit Picard. Ja, also, hallo. Ich meine, da würden mir jetzt, glaube ich, ad hoc schon mindestens mal 4 oder 5 Ansatzpunkte einfallen, wenn nicht sogar noch viel mehr, wie man da wirklich Picard und auch den Rest des TOS-Kennens verknüpfen könnte. Also, da gibt es einiges. Ja, was haben wir mehr gehabt? Dann wurde natürlich noch ein bisschen über John DeLancey gesprochen. Er selber hat sich auch geäußert. Generell haben wir noch erfahren, und das ist auch keine Überraschung, dass auf jeden Fall noch mehr Legacy-Charaktere in Picard auftauchen werden. Also eben nicht nur Guinan oder aber auch Q, sondern oder jetzt auch in Staffel 1 hatten wir ja auch Riker und also Data in Anführungszeichen
und Deanna Troi.
Und Troi, richtig, genau, sondern es werden wohl noch mehr Charaktere auftauchen, auch in Staffel 3. Es wurde natürlich nicht gesagt, wer, aber er meinte,
naja, man
ihr
wird
könnt
halt,
euch denken,
man
wer
wird
kommt.
Halt alle mal
ja,
einladen. Also
ich vermute auch.
Michael Dorn fehlt noch, Liver Burton fehlt noch.
Richtig, ja.
Dann Gates McFadden fehlt noch.
Da könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht sogar auftaucht als Überraschungscharakter in Staffel 2, weil Goldsman hat gesagt in diesem Interview, das habe ich jetzt hier gar nicht mit in die Notizen reingeschrieben, aber er hatte gesagt, Staffel 2 geht im Grunde darum, dass man sich, also sie haben sich im Writer Room wohl gefragt, wie können wir Captain Picard dekonstruieren? Und da war unsere erste Frage, was ist sozusagen wichtig an Picard und seiner Biografie und was interessiert uns? Und da haben wir dann da gesessen im Writer's Room und haben uns überlegt, okay, erstens, warum ist Picard auf einem Weingut allein mit seinem Hund? Warum hat er Beverly nicht geheiratet? Warum ist das und das so und so nicht passiert? Also die haben sich bestimmte Dinge rausgegriffen, die sie einfach als Fans interessiert haben und sich fragen, warum ist es nichts geworden? Und da haben sie halt gesagt, das versuchen sie sozusagen in dieser zweiten Staffel mit der ganzen Zeitreisegeschichte so ein bisschen aufzuarbeiten und zu zeigen, warum es eben nichts geworden ist. Und ich könnte mir, so wie er das gesagt hat, vorstellen, dass dann vielleicht Beverly und diese ganze Story um Beverly und was wäre gewesen, wenn sie geheiratet hätten oder eben nicht geheiratet hätten, dass das vielleicht auch aufgerollt wird hier in Staffel 2.
Dann ist ja auch die Frage, die mir gerade, was mir gerade so kommt, wo wir noch überhaupt nicht drüber geredet haben, als wir, fehlt noch alles und Zeitreise und Beverly, wenn ich so, warte mal, was ist eigentlich mit Wesley?
Ja, eben.
Und dem Reisenden. So, ja. Das wird ja fein. Ich meine, Will Wheaton kann wahrscheinlich an diesen Sets rumspringen, ohne dass es irgendwie irgendjemandem auffällt, weil, ja klar, Ready Room.
Richtig, ja. Aber wobei ich persönlich ja glaube, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Reisende wird irgendwie so ein bisschen totgeschwiegen, weil der war dann doch zu allmächtig. Auf der anderen Seite, wir haben ja Q, also der ist ja auch allmächtig.
Na. Und
ja. Aber anders.
Und Geinen, die ja auch offenbar sehr viel hat, was ihr Q entgegensetzen kann. Was wir auch, was ja auch erklärt werden soll in dieser Staffel.
Ja, ja, also es ist einiges dabei. Übrigens, John DeLancey hat ja gesagt, er ist nur zurückgekommen, ähnlich wie Stuart das übrigens auch gesagt hat, weil mehr oder minder versprochen wurde, dass er mit Q was Neues, was anderes mal machen kann. Aber dabei ist es eben wichtig, es hat er extra nochmal betont, dass der Kern des Charakters und auch die Tradition, die man mit dem Charakter geschaffen hat, natürlich gleich bleiben. Er meinte, er kann jetzt natürlich nichts machen, was komplett anders ist, aber doch anders genug auch für die Figur, dass es für ihn als Schauspieler reizvoll ist, in diesen Charakter nochmal reinzuschlüpfen. Und da bin ich sehr gespannt, weil er hat auch davon gesprochen, dass eben Q wohl eine etwas reifere Version des Q ist, die man sonst kennt. Sonst ist er ja doch ein bisschen albern auch und so weiter. Und in diesem Fall ist er zwar immer noch auch komisch, aber halt doch sehr viel seriöser, als man ihn kennt. Also ja.
Q ist also immer noch Q, aber halt ein bisschen aber älter, gesetzter.
Genau.
Und ich meine, das hat man ja auch schon gesehen in seiner Zeit vorher, wenn man halt sieht, wie halt Q am Anfang von TNG war, was halt so wirklich so, ja, der Clown der Woche gefühlt so ein bisschen war. Dann bei Voyager hat er eine seltsame Art und Weise von Humor gehabt, aber ja doch schon deutlich gesetzter.
Ja, wobei, da ging es ja auch tatsächlich darum, dass er sich angefangen hat, Gedanken zu machen, wie ist es mit mir, nachdem ich nicht mehr bin? Also Familie, Kinder, Fortpflanzung und so. Das waren ja auch so Themen, die da plötzlich auftauchten, ja.
Ja. Mit einem der härtesten Zitate von ganz Voyager, wo halt die weibliche Q zu ihm sagt, I'm not talking about the puppy.
ja.
Das ist auch eine sehr schön. Und eine Anekdote, die er auch noch erzählt hat, damals bei Encounter to Farpoint, Gene Roddenberry zu ihm, you have no idea what you have yourself gotten into.
Ja, und daraufhin hat er sich wohl umgedreht, das war nach der allerersten Szene, die er als Q gedreht hat, und dann hat er sich wohl umgedreht und meinte zu Gene, Moment, was, wie meinst du das? Und dann hat Gene wohl so gesagt, du wirst schon sehen. Und das war, nachdem Gene wohl die Dailies gesehen hat von der Episode, also sprich die ersten Filmstreifen, wo er eben als Q drin war, und da hat sofort das Potenzial des Charakters gesehen. Und John Lancey meinte auch, hätte er das damals gewusst, dass er sozusagen jetzt noch wie viele Jahre, Zehnte später sozusagen mit Q sich auseinandersetzt, ja, also ja, das war sehr, sehr schön. Ja, und übrigens
35 Jahre später.
Ja, ja. Im Zuge dessen war es auch ganz niedlich. Er hatte erzählt, dass bei am Set von Picard waren tatsächlich an dem Tag, an dem er die erste Szene als Q gespielt hat und dann auch später die letzte Szene als Q, die ganzen Mitarbeiter, die sonst am Set sind alle dazugekommen und haben als Zuschauer sich diese Szene angeguckt. Und es waren sogar auch Leute am Set, die an dem Tag nicht also hätten arbeiten müssen, die aber Q sehen wollten und eben diese Szene, diese erste und diese letzte Szene als Q. Und da hat er quasi dann diese erste und diese letzte Szene vor Zuschauern gespielt. Und das hat er aber gar nicht so richtig mitbekommen, weil der war da so in der Szene drin und hat gearbeitet und so weiter. Und als dann fertig war und es Cut hieß, guckte er so hoch und dann standen da lauter Leute wie im Theater. Und ja, und das zeigt natürlich auch so ein bisschen, dass die Leute an diesem Set auch selber Fanboys und Fangirls sind. Also das fand ich irgendwie sehr, sehr herzlich, so diese Beschreibung. Ja, das ist so ein bisschen das, was wir zu Picard gesagt bekommen haben. Und dann haben natürlich Terry Metalas und Kiva Goldsman sich noch ein bisschen allgemein geäußert. Und Metalas wurde halt gefragt, ob es denn irgendeine Serie gäbe, eine Star Trek-Serie, die er sich für die Zukunft wünschen könnte. Also nach dem Motto, wenn du eine Star Trek-Serie machen könntest, was wäre die Star Trek-Serie, die du machen wolltest? Und dann hat er
auf gut Deutsch gesagt, was wird CBS in 3 Jahren bestellen?
Ja, beziehungsweise, oder halt auch einfach die klassische Frage, ich meine, wir wissen ja, was Michael Dorn geantwortet hätte, der hätte gesagt, er hätte gerne eine Klingonenserie. Und ich meine, also was wäre so deine Wunschserie, ja? Und dann hat Metalas gesagt, ja, da gäbe es eine Geschichte, die er immer schon umsetzen wollte im Franchise, aber da darf er jetzt nicht mehr drüber sagen, weil genau daran würde er jetzt gerade aktuell arbeiten. Und ich so, okay. Also es war eine sehr, sehr gute Antwort. Ich weiß ja nicht, ob es die Academy-Serie ist, aber also an irgendwas ist er dran, was ihn wohl gerade sehr, sehr glücklich macht, als selbst als Star Trek-Fanboy. Und Akiva Goldsman hat gesagt, und das fand ich sehr spannend, er würde sich wünschen, eine Anthology-Serie im Star Trek-Universum zu machen. Und zwar so ähnlich, vielleicht habt ihr es mitbekommen, so ähnlich wie das Kirkman gerade aktuell im The Walking Dead-Fandom macht. Denn da ist es ja auch so, dass er in Zukunft Stories erzählen wird, so eine Art Kurzgeschichten, sage ich jetzt mal, über verschiedene Figuren aus diesem Universum, die eben alle in der gleichen Welt spielen, aber dass die keine komplette Serie für sich sind, sondern jede Folge ist sozusagen eine eigene Kurzgeschichte. Und Kiefer Goldsman meinte, das wäre halt eine schöne Sache, weil man da viele Figuren oder auch zum Beispiel Geschichtenschnipsel aufgreifen könnte und wieder zurückholen könnte, über die man gerne eine Geschichte erzählen will, die aber nicht ausreichen für eine ganze Serie. Also er hat dann so Sachen gesagt, wie man könnte T'Kay zum Beispiel zurückholen mit einer Episode, wo er auf seinem Schiff eben Captain ist. Oder man könnte irgendwie, keine Ahnung, auch jetzt eine Geschichte vom Reisenden erzählen, ja? Oder man könnte. Also im Grunde so Kurzgeschichten halt.
Da ist ja das Interessante, das sollte mal Discovery sein.
Ja.
Weil so war Disco damals angekündigt worden.
Ja, zumindest war das wohl so Teil des
des ursprünglichen
Plans. Der Idee von Brian Fuller, genau.
Genau, und Story-Schnipsel, die jetzt zwar in dem Universum spielen, aber keine einzelne Serie sind. Was gibt's da? Genau, Short-Tracks.
Ja, oder eben, ja, nicht eine Short-Tracks, ja, aber Short-Tracks sind halt zu kurz. Also du hättest...
Na gut, dann nennen wir es halt Long-Tracks.
Also ich finde schön, dass er die Idee nicht aufgegeben hat. Also ich hoffe, da lässt sich mir, also ich brauche da auch keine Riesenserie, da würde mir zum Beispiel auch so eine Kurzserie, 5 Folgen oder so, würde mir schon reichen.
Na gut, das ist ja quasi schon eine halbe Staffel.
Ja, also, genau. In einem anderen Kontext hatte ich jetzt noch gehört, dass Akiva Goldsman irgendwo geäußert hatte, dass er auch über Archer nachdenkt.
Ja.
Wo dann eben
das,
auch
das
was
wäre
eben auch
für so
eine
Anthologieserie
passen
richtig.
Würde. Genau.
Er hat nämlich gesagt, man könnte auch eine Folge über Archer machen, genau, das war auch mit im Artikel drin, genau.
Und Scott Bakula
hat auch gerade irgendwelche Serien.
Genau,
wieder
Quantum Leap
genau.
Fängt wieder an. Also von dem her, warum nicht? Also ich meine, da ist noch viel, was nicht auserzählt ist, wo man vor allem auch den ganzen restlichen Cast mit dazu nehmen kann, weil man kann halt gucken, okay, was ist eigentlich vor Gründung der Föderation passiert? Also vor diesem grausamen These are the Voyages.
Ja. Oder eben aber auch einfach so Dinge, also ich meine, in Lower Decks haben wir jetzt einen Auszug gesehen, darüber aus der Zeit von Troy und Riker auf der Titan. Ja, und vielleicht können wir dann jetzt einfach auch mal, man weiß ja bestimmte Dinge, also dass T'Kay zum Beispiel eine Zeit lang Captain auf dem und dem Schiff war oder dass Janeway eine Zeit lang Captain auf dem und dem Schiff war. Also da gibt's bestimmt genug zu erzählen. Und ich möchte natürlich immer noch wissen.
Das müssen ja auch alles keine Live-Action-Serien sein.
Theoretisch, ja, natürlich.
Sondern gib Mike Mahan und seinem Team Geld.
Genau, ja, gib ihm das gleiche Geld, wie du den anderen Writern gibst, genau. Ja, also das fand ich aber eine sehr, sehr schöne Idee. Also und wie gesagt, ich hoffe, da werden wir irgendwann nochmal was zu kriegen. Und
was ich gerne hätte jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, eine Serie, die von Mike McMahon geschrieben ist, die sich nur um die Borg-Queen und Janeway dreht. Und ab und an taucht Q drin auf. Das wäre, glaube ich, Gold.
Ja, du, also hallo. Was wir mit dem Artikel auch bekommen haben, also das war jetzt so ein bisschen so, das war jetzt schon recht viel, aber der Artikel, der hatte noch 4-mal so viel Info da drin. Also das war jetzt wirklich nur mal so ein bisschen einiges rausgepickt, was ich ganz spannend fand. Und was wir natürlich auch bekommen haben, sind Promo-Picks, die natürlich in dem Artikel dann auch drin waren. Und Teile davon sind auf Twitter auch gepostet worden, auch auf StarTrek.com kann man sich die angucken. Und unter anderem war da eben auch ein Bild dabei von Q, der ja diesen tollen Anzug trägt. Also ich habe ja gesagt, der sieht schon gut aus in den Klamotten. Und zum einen war ich begeistert, weil die Kleidung natürlich wirklich sehr stylisch ist. Also auch hier wieder Hut ab tatsächlich vor den Leuten, die Kostüme und so weiter machen. Also wirklich toll. Und unter anderem trägt ja Q diese Brosche, wo ich schon beim ersten Mal schon gesagt habe, ich finde diese Brosche so faszinierend. Und jetzt hat man ein Close-up von dieser Brosche bekommen. Und mich hat das sofort erinnert, und vielleicht bin es nur ich, aber mich hat das sofort erinnert an einen Wahrscheinlichkeitsbaum. So wie man in Mathe das hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Also mit diesen Zweigen, die dann so in alle Richtungen abzweigen. Und das würde natürlich auch ganz, ganz großartig vom Bild her zum alternativen Universum passen. Eben also, die verschiedenen Zweigen, die dann da und Universen, die dann, je nachdem, wie du entscheidest, in eine andere Richtung laufen.
Ja, Bäume kennt man als Informatikstudent in- und auswendig, in den verschiedensten Varianten. Und wie die suche ich die jetzt am schnellsten?
Nightmares.
Also mich hat es tatsächlich daran erinnert, und am Ende ganz oben bei dieser Brosche hast du ja so drei große Kugeln. Man könnte sich dann auch fragen, sind das vielleicht drei Universen oder gibt es vielleicht die Theorie von drei festen Universen, die es immer geben muss, und der Rest unten drunter geht dann in verschiedene alternative Timelines ab oder wie auch immer. Das sind natürlich alles Spekulationen, aber daran erinnerte mich diese Brosche.
Ich bin gerade überlegen, für wie viele alternative Zeitlinien war Q in TNG verantwortlich?
Hunderte.
Ja, es ist,
ich meine, The Road Not Taken, noch deutlicher als so, hätte man das im Trailer ja nicht machen können.
Naja, da gibt es viele, viele Optionen. Ich habe ja in der letzten Folge ausführlichst mein Headcanon dazu reingepackt. Gucken wir mal, wie viel Kilometer ich daneben lag oder ob ich recht hatte. Sind wir mal gespannt. An einer Stelle hatte ich ja recht. Ich hatte ja in einer unserer letzten Episoden, als Erik dabei war, ihm DS9 ans Herz gelegt. Und im Jahresrückblick der Kulturpessimisten gab es die Kategorie Marcel Stuth hatte recht.
Ah, okay.
Weil ihm hat DS9 gefallen.
Sehr gut.
Link zu den Kulturpessimisten findet ihr auch in den Shownotes.
Übrigens noch als letzte Ergänzung zu BK, wir wissen ja, dass Jonathan Frakes auf jeden Fall einige Folgen Regie führen wird. Wir haben jetzt auch die Info bekommen, dass Leah Thompson ebenfalls Regie führen wird, nämlich bei der Folge 203 und 204. Und sie selber auch ein Trekkie und hat verschiedene andere Serien auch schon, hat sowohl mitgespielt als Schauspielerin als auch Regie geführt bei verschiedenen Dingen. Unter anderem aktuell wohl tatsächlich bei Howie the Duck, wo ja wohl auch irgendwie jetzt ein Reboot passieren soll oder ein Remake, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da ist sie wohl auch involviert. Und also das wird auch kommen.
Die Folgen 2 und 3 macht sie, also werden die Sachen sehr schnell sehen von ihr. Und sonst Stargirl, The Goldbergs,
also, ja, ganz klassisch amerikanisches TV aktuell, ja.
Genau, Young Sheldon. Also einiges dabei. Dann kommen wir noch zu Strange New Worlds, bevor wir dann zu Disco abbiegen. Wir haben die Key Art bekommen und wir sehen Anson Mount auf einem Pferd. Hallo Toss.
Auf einem Hügel mit ganz viel gelbem Sonnenuntergang oder Aufgang oder ich weiß auch nicht. Das Ganze hat sehr starke Cowboy-Vibes. Also ich meine, Anson Mount auf einem Pferd, auf einem Hügel. Und wir sind zurück beim Original-Track. Ich meine, es ist Star Trek. Also ein Track durch die Sterne, angelehnt an eben diese Tracks, die man in den klassischen Western hatten, wo eben die Siedler eben dann auch im Track durch das wilde Land gefahren sind, um dann am Ziel anzukommen. Daran hatte sich ja Gene Roddenberry ursprünglich eben orientiert und meinte sozusagen Cowboy-Film, wilder Westen im Weltall. Und ja, also sehr, sehr starke Cowboy-Vibes mit diesem Plakat und sehr, sehr starke Assoziationen auch mit dem Original-Track. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ja.
Dann ist noch eine, da sind zwei Infos rausgepurzelt bezüglich dem Scoring für Strange New Worlds, denn der Main-Theme kommt von Jeff Russo.
Der ja Picard und Discovery geschrieben hat auch, ja.
Genau, und die Episodenmusik, also the hard work quasi macht. Und jetzt werde ich wieder eine Aussprache.
Ich glaube, so wie man es schreibt tatsächlich.
Ja, versauen. Nami Melumat, die schon die Musik für Prodigy macht, macht jetzt auch die Musik für Strange New Worlds. Und es ist auch wieder mal ein Beispiel, wie für die Frauen im Regiestuhl üblicherweise von Männern dominierte Berufe werden bei Star Trek ganz gerne auch mit Frauen besetzt. Und es ist schön zu sehen, dass da mehr Diversität reinkommt. In einem Presseclip ein bisschen was gespoilert bekommen, steht zumindest ein Dokument, weil ich habe nichts davon mitbekommen.
Ja, pass auf, der Presseclip ist
ausnahmsweise mal wieder hinterm Mond.
Der Presseclip ist nicht geleakt worden, das heißt, den hat keiner gesehen, außer der Presse tatsächlich. Normalerweise werden so Sachen ja geleakt, aber der ist nirgendwo im Netz aufgetaucht, sondern der wurde in einer geschlossenen Veranstaltung nur den Journalisten vorgeführt. Und einer von diesen Journalisten hat ihn aber ausführlich beschrieben. Das heißt, ich habe ihn quasi nachgelesen.
Okay, dann überspringen wir das einfach. Ich glaube, das
müssen
wir jetzt
nicht
unbedingt.
Aber es sind so schöne Spoiler drin.
Ja, nee, das müssen wir jetzt echt nicht besprechen.
Gut, überspringen das dann.
Genau, weil wir sind jetzt irgendwie schon, wir wollten auch noch über die Folge reden.
Ja, also wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann sprecht mich an, weil ich fand, es war ein sehr schönes Spoiler drin.
Dann.
Okay.
Aber was wir vielleicht trotzdem noch, apropos Spoiler, das können wir trotzdem gerade noch sagen, und zwar ist bestätigt worden, was wir uns schon gedacht haben, nämlich, dass Lal Noonien Singh, einer der Figuren aus Strange New Worlds, tatsächlich verwandt ist mit Carl Noonien Singh. Das hatten wir uns gedacht, als wir den Namen gelesen hatten, aber wir waren uns halt nicht sicher.
Ja.
Und jetzt ist es von Kurtzman bestätigt worden. Ja.
Dann gehen wir all in. Weil so hieß die dieswöchige Folge, All In, alles oder nichts.
Okay, auch hier wieder Titel. Also ich meine, All In bezieht sich ja hier ganz klar als Poker, ein Begriff, den man im Poker verwendet. Natürlich hat er zwei Bedeutungen. Er hat diese Bedeutung von All In, wenn du also dein ganzes Geld setzt, um dann eben deine Karten zu zeigen, und dann hast du entweder die höheren Karten und hast gewonnen oder eben die niedrigen Karten und hast verloren. Und ich weiß nicht, ich spiele, also in Deutschland habe ich noch nie also Poker gespielt, aber ich vermute mal, man sagt in Deutschland auch All In, oder?
Ja.
Ja.
Ja, im Zweifel schon, aber von der Bedeutung her ist der deutsche Titel schon auch okay, glaube ich.
Also ich finde, es hat beide Bedeutungen. Du hast eben einerseits diese Poker-Bedeutung.
Ja, aber die hast du
auch. Und du hast aber natürlich auch diese Alles-oder-Nichts-Bedeutung für die Geschichte an sich.
Ja, gut, aber diese Alles-oder-Nichts-Geschichte hast du halt auch im Casino. Also wenn du in einer
Aber du sagst doch nicht alles oder nichts, wenn du selber dein Geld setzt.
Nein, nicht beim Poker, aber
beim Roulette.
Wenn du in einer Spielbank in Deutschland bist, dann könnte das so sein, wenn sie nicht Französisch reden.
Gut, okay.
Rien de voir plus.
Genau. Nein, aber
keine Ahnung, ob das halbwegs richtig ausgesprochen war. Ich hatte nie Französisch.
Ja, okay. Naja, wie auch immer. Also,
gut, aber in diesem Fall ist es ganz klar so, dass es eben darum geht, man setzt alles und verliert oder gewinnt. Also das ist ja das, was auch der Grundthema der Folge ist. Ja,
wo wir am Ende auch kurz hinkommen.
Richtig.
Genau. Es gibt im Wesentlichen zwei große Storylines und uns ein kleines Goodie. Das kleine Goodie war Hugh Culber diese Woche. Man hat ein bisschen Backstory noch zu ihm bekommen, und dass er dann doch diverse Kämpfe noch mit sich selbst austragen muss, denn dass er es nicht gesehen hat, dass mit Book, das beschäftigt ihn sehr, und wenn ihn Sachen beschäftigen, hat er offenkundig einen Putzwimmel. Sehr, sehr zum Missfallen der Dot-23s.
Ja, und der hat die angemacht, und ich dachte, was? Oh mein Gott, so kennt man Culber gar nicht. Aber gut.
So rede ich nur mit meinem Sprachassistenten, wenn er mich wieder nicht versteht.
Ja, aber auch hier sehr schön, dass natürlich dann auch gleich sein Partner dazu kam und meinte, ja, Schatz, lass uns doch aufs Holodeck gehen und ein bisschen spazieren gehen. Die Blüten blühen gerade so schön im Holodeck-Programm. Und
es waren so, beruhigen. So brutalste TNG-Vibes. Da dachte ich so, okay, ja, wir gehen aufs Holodeck und gucken uns Bäume beim Blühen an. Hallo TNG Staffel 1.
Ja, oh. Irgendwie sowas. Also ich muss
Coping
auch,
Mechanism
also,
101. Es war aber trotzdem nett.
Ja, also ich muss auch sagen,
vor allen Dingen,
also, das war
halt
für mich auch,
so
ein bisschen...
Von Stamets kam, der ja sonst eigentlich derjenige ist, der ausrastet und nicht umgedreht.
Ja.
Ja, der auch gerne mal, also Stamets ist sowieso, also Stamets hat in den letzten Folgen eine Entwicklung noch gemacht, die mich echt fasziniert.
Vielleicht sollte man ihn öfter mal aus dem Luftschacht befördern. Das scheint eine gute Charakterentwicklung zu sein, sage ich nur.
Nee, man darf auch nicht, er ist in der Papa-Rolle angekommen.
Ja, das stimmt.
Ja, dabei sind die Kids jetzt gerade weg.
Ja gut,
aber
Adira
kommt ja hoffentlich bald wieder.
Du hörst ja nicht auf, Vater zu sein, also.
Nein, es war ja auch war das jetzt in der Folge oder in der davor, wo sie dann eben auch sich da so gegenseitig beruhigt haben oder eben solche Sachen und dann aufgezählt haben, was sie alles gerade wie beschäftigt, ja. Ja, das war in der vorigen Folge. Ich habe die ja erst auf halber Strecke zwischendurch gesehen, deswegen ja. Nee,
aber das war nett. Cool. Das war einfach ein nettes Nebenbei, so nach dem Motto, and meanwhile on board of the Discovery. So nach dem Motto, ja, so kurz 5 Minuten und dann sind wir wieder zurück zur Hauptstory.
Ja. Genau, die große Hauptstory ist halt Hilfe, wir müssen Book und
Taka,
wie war noch unser Spitzname für ihn? München, Michel? Glaube ich noch. Hinterherjagen und direkt am Anfang bekommen ja erstmal Admiral Vance und Michael Burnham von der Präsidentin erstmal die Leviten gelesen. So mal, warum habt ihr das nicht kommen sehen? Ja. Wie blind wart ihr eigentlich?
Ja, und vor allen Dingen, ich meine, sie kann ja, finde ich, zu Recht auch gerade Burnham vorwerfen, sie sagt es ja auch selber, hier geht es nicht darum, dass du als Captain nicht gesehen hast, dass einer deiner in Anführungszeichen Untergebenen gegen dich vorgegangen ist. Nein, hier geht es auch darum, dass du als Partner auf privater Ebene nichts mitbekommen hast und das kannst du mir nicht erzählen.
Ja. Weil sonst bist du doch immer der das alles mitkriegt.
Ja, und ich meine, Burnham räumt ja auch ein, sie hat mitbekommen, dass er mit sich gekämpft hat, aber sie hätte nicht gedacht, dass das die Konsequenz daraus sei.
Ja. Ja, an dem Punkt glaubt sie ja auch auf jeden Fall noch, dass Taka ihn irgendwie bequatscht haben muss. Mhm. Also, das ist ja eben auch genau der Punkt. Und dann auf der anderen Seite Vance, der anscheinend ja eben Taka massiv gefördert hat über die letzten Jahre, dass sie dem halt dann auch so was von Latz knallt, passt halt irgendwie auch. Besonders, wo er dann anschließend quasi noch ein bisschen erklärt, wie das ist und wie er Taka quasi gefördert hat und im Prinzip dauernd immer wieder in Schutz nimmt, weil er halt so ein Soziopath ist.
Wobei, das, was ich daran interessant war, und ich glaube, deswegen haben sie quasi Van auch nochmal zur Sprache gebracht, oder dürfte der nochmal was dazu sagen? Grundsätzlich sind ja einige der Ideen, die Taka hat, sind ja wirklich sehr, sehr gut und zum Wohle der Gesamtbevölkerung. Yeah. Also es geht ja gerade um neue Technologien, Dinge, die einfacher gemacht werden sollen.
Natürlich.
Und da ist natürlich die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, die ist gleitend. Und das ist genau das, was uns gezeigt wird. Dass eben Taka und die Grundideen, die er hat, ja eigentlich gute Ideen sind, die förderungswert sind. Aber
ja,
gleichzeitig eben es passieren kann, wie hier, dass sie plötzlich, kurz mal falsch abbiegen.
Ja, also
er braucht im Prinzip einen Sparringspartner, dass er auf der richtigen Seite bleibt. Und den hat er halt nicht. Ja. Und
beziehungsweise er hat einfach das Gefühl, dass seine Idee quasi abgewiesen wird, obwohl sie aus seiner Sicht das Beste ist, was gerade machbar ist. Und deswegen ist er halt der Meinung, er muss es jetzt umsetzen.
Wobei, ich habe da ganz mal eine Frage an euch, weil irgendwie diese Timeline, die uns da aufgemacht wird durch diesen Kommentar von Admiral, die ist mir, also da ist irgendwas schief für mich. Und zwar, der Admiral sagt ja, er hat ihn kennengelernt, als er eben diese ersten Ideen vorgestellt hat. Und damals hatte er das Gefühl, dass Taka zwar ja ein Genie ist, aber trotzdem nicht so abgefahren und verrückt. So. Und dass ja irgendwas sein muss, was er nicht weiß, was dazu führt, dass Taka so handelt, wie er jetzt handelt. Und dass er davon überrascht ist und natürlich auch enttäuscht, aber vor allen Dingen überrascht, weil er ihn damals nicht so eingeschätzt hat. Jetzt hat ja aber Taka gesagt, dass er das ja macht, weil er ja da zu diesem Partner zurück möchte in dem anderen alternativen Universum sozusagen oder im Spiegeluniversum. Den hat er ja, also und da ist halt die Frage, war das was vor oder nach der Begegnung mit dem Admiral war? Ich hätte jetzt vermutet davor, aber dann hätte der Admiral ja sozusagen schon merken können, dass er sozusagen ein bisschen verrückt ist. Also irgendwas, diese ganze Story mit dem Partner, ich weiß nicht, die ist irgendwie fishy. Da ist irgendwas seltsam. Und jetzt ist die Frage, ist der Admiral einfach nur so ahnungslos und kann Menschen super schlecht einschätzen? Oder hat Taka einfach gelogen?
Taka hat bei Vance, glaube ich, einen Nerv getroffen. Und dadurch Vance ausgenutzt, weil man merkt an der ganzen Figur von Vance ja auch jetzt im Umgang mit Michael, dass er halt sehr, wenn Leute was haben, wo er sagt so, ja, das ist super, dann fördert er die sehr stark, auch gibt ihnen halt Freiheiten, die ihn manchmal nicht geben sollte, denn um da den Rückbezug auf die Handlung zu haben. Die Föderationspräsidentin sagt also, unternehmt gefälligst nichts. Welchen Befehl gibt Vance Michael? Ja, guck doch mal nach, was der macht.
Wobei, in dem Fall war es ja tatsächlich ein, wie sie so schön sagt, a Loophole. Ja, also es war ja sozusagen, wie sagt man denn auf Deutsch zu Loophole?
Schlupfloch.
Ein Schlupfloch, genau. Also in dem Fall, weil er hat es ja nicht, also man hat sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Das war schon, ja. Aber gut, ja, du hast schon recht.
Und das war halt auch eine wunderbare Szene am Ende so. Sag mal, ich habe euch gesagt, ihr sollt nichts machen. Und dann findet ihr schon ein Schlupfloch da drin. Und dann versenkt ihr es.
Genau, und also richtig. Und das war ja genau das, was TJ ja meinte und was ich auch meinte, dass sie gesagt hat, du warst buchstäblich all in und hast trotzdem verloren. Also sowas. So, ja.
Und das ist auch, also ich habe das zwischendurch auch mir tatsächlich das erste Mal diese Staffel so ein YouTube-Video angeguckt mit den Ups and Downs der Folge von anderen Menschen.
Ja.
Und das war auch so ein Punkt, wo ich mir auch so dachte so, okay, habe ich gar nicht so gesehen, aber auf der anderen Seite, ich kann es nachvollziehen. Es ist ein bisschen zu einem Plot-Device geworden, Michael hätte eine Lösung finden können, wie sie die beiden festnehmen und mitnehmen kann.
Ja, halt an den Haaren mehr oder minder hinter sich hergeschleift. Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, sie hat ja auch eine Waffe.
Ja, und auf der anderen Seite hast du halt eben eine Barke voll mit halbseidenen Gestalten und
100 Barren Latinum für den Ersten, der die zwei mir auf das Schiff schleppt. Also ich meine, hallo, es wäre so einfach gewesen.
Ja,
und selbst wenn sie alle anderen über den Haufen geschossen hätte, wäre das doch auch kein Problem gewesen. Aber ja, mein Gott, dann behalte ich halt trotzdem das Geld von euch beiden. Mir doch wurscht, da bitte tschüss. Nicht mein Problem.
Ja, ich weiß nicht. Also es ist, man will sich ja auch nicht unbedingt unnötig Feinde machen. Und das ist halt auch so ein bisschen, das ist schon auch wieder ein Punkt, wo ich dann Burnham wieder nachvollziehen kann. Ja?
Also das ist ja auch, was Vance sagt. Vance sagt ja, sie war außerhalb von Starfleet-Territorium und sie hatte keine Waffe und sie hatte keine, wie sagt man, Beziehungen, auf die sie hätte zurückgreifen können oder irgendwie Verbündete oder sowas. Also sie war da mehr
oder weniger allein. Und vor allem halt keine Badge, das heißt keine Autorität.
Richtig, ja.
Keine Zuständigkeit.
Genau. Ja, und das ist halt genau ein Punkt. Also es ist halt, einerseits kann man es als vertane Chance sehen und als, ja, die wollen halt einfach nur, dass die Geschichte noch ein bisschen rausgezögert wird. Auf der anderen Seite, es ist schon auch nachvollziehbar.
Und es
macht auch In-Universe eigentlich auch ziemlich.
Also, dass das noch ein bisschen in die Länge gezogen wird, damit habe ich gar nicht so das Problem. Weil das ist irgendwie so, ja gut, okay, das macht halt Sinn, okay, hier, ich will hier nicht alles über den Haufen schießen und so weiter und so fort und vielleicht überlegt sich Puck das ja doch nochmal, wenn ich ganz lieb blinzel. Das macht alles schon Sinn. Was halt für mich keinen Sinn macht, ist, wie bitteschön kann es nicht auffallen, dass sie einen Tracker an diesem, Bronit, was sie da
Na, der ist
erspielen.
Doch so reingeschmolzen und damit
trotzdem
verschmolzen.
Aber sorry, es kann mir keiner sagen, dass das nicht auffällt.
Naja,
nein, weil
also
es ist ja reingeschmolzen.
Ja, also auf der anderen Seite haben sie ja auch gesagt, dass sie damit, dass das dieselbe Art von Tracker ist, mit denen sie halt auch das Dilithium versehen hatten, als es eben dauernd geklaut wurde. Und dementsprechend würde ich schon vermuten, dass das halt irgendwie gerade Top-Tier-Tracking-Hardware der Föderation ist. Also,
ich glaube auch, das ist darauf ausgelegt, dass man
das
nicht
die
sofort
anderen,
entdeckt.
Genau, und dass die anderen jetzt nicht direkt dran denken, dass da vielleicht Burnham noch was dran rummanipuliert haben könnte an dem, das würde ich ihnen jetzt auch nicht vorwerfen. Also, weil die sind so fokussiert darauf, dass sie diese Waffe bauen müssen. Oder die.
Ja, gut,
vielleicht
wir wissen
sollten
nur,
einfach kurz,
der Tracker bewegt sich nicht. Vielleicht ist er ja entdeckt worden. Ich glaube es zwar nicht. Ich meine, die Begründung von Burnham ist, ja, er bewegt sich nicht, weil sie gerade ihre Waffe zusammenbauen. Aber vielleicht bewegt er sich auch nicht, weil Booker ihn entdeckt hat. You never know. Ich persönlich glaube nicht, dass Booker so smart ist, aber es wäre eine schöne Twist-Geschichte hier.
Ja. Gucken wir mal. Also, um kurz die Story zu umreißen, weil es ist nicht viel passiert inhaltlich. Es war einfach halt eine schöne Episode. Also Michael und Ovo sind diese Woche halt ein Team, fliegen halt zu diesem weit entfernten Planeten, Porethia heißt der. Und da gibt's halt eine Bar, wo Michael halt wen kennt, um halt an Infos zu kommen, weil hauptsächlich wollen sie halt Starchart, also Sternkarten haben. Deswegen fliegen sie hauptsächlich dahin. Und
ja,
eventuell
halt um von der Anomalie, schweres Wort, bestimmte Dinge zu sehen, die sie eben so nicht sehen können mit ihren Daten. Genau.
Genau, beziehungsweise von dem Bereich außerhalb der Galaxie.
Genau.
Hoffen sie quasi bessere Bilder zu bekommen. Ja, und das finde ich auch eigentlich eine ganz witzige Idee, zu sagen, hey, warte mal, aber an der Ecke, wo das wahrscheinlich ist, da lebt eine Spezies, mit der haben wir bloß leider keinen direkten Kontakt, aber
Ich kenne da wen, der
garantiert jemanden.
ja.
Und so rein nebenbei ist da auch noch das, was
Und wahrscheinlich ist der Hehler, der uns diese Bilder verkaufen kann, halt auch derjenige, der hier noch Isolinium hat, die Starfleet gerade nicht auf dem Zettel hat.
Und die Booker halt braucht, genau.
Ja, genau.
Und da fliegen sie halt hin in der Bar. Die Bar ist Easter Egg Heaven, Quarks auf Steroiden. Wir sehen einen Ferengi, wir sehen einen von der Spezies von Morn, wir sehen einen Changeling, der halt auch genau, vor allem beim Changeling, sehen halt auch genauso aus wie in DS9.
Er sieht schon sehr ähnlich aus oder sie, aber nicht so sehr. Also ich fand es schon sehr cool. Also ich habe dazu auch wieder ein Video gesehen, wo sie sich so ein bisschen drüber ausgelassen haben, wie sehr doch eigentlich, dass das Aussehen von Odo doch eigentlich nicht der Standard sein sollen
Richtig,
sollte.
Richtig, genau.
Und dann
aber trotzdem in DS9 eben, zum Standard
aber deswegen
gemacht war's wurde.
Ja, deswegen ja, genau. War es ja Easter Egg Heaven, weil alle ja, eigentlich ja. wissen, er hätte so nicht aussehen sollen. Ja,
ja auf der anderen Seite war es halt doch schon wieder ein ganzes Stück anders. Also es war schon individuell, nicht nur von der
ja,
Haut
aber,
und
aber,
Klamottenfarbgebung.
Aber es war halt definitiv
nicht Man konnte halt auf den ersten Blick erkennen, was es halt sein sollte.
Genau.
Ja. Das ist halt das, ist das was an der Stelle das Relevante ist. Und was halt auch nicht so krass abgewandelt war, wie jetzt die Klingonen am Anfang von Disco. Mhm, die ja so, stimmt, so ja. Ach, das sind Klingonen.
Naja, man konnte sie schon erkennen, aber sie
ja,
sahen
ja,
halt
schon aber sehr
in den ersten Szenen war es schon, schon erstmal so, okay, könnt ihr jetzt auch vielleicht doch was anderes darstellen sollen, aber nein.
Naja, also wir hatten auch noch ganz viele andere Sachen. Dann hatten wir natürlich, ich glaube, Davo habe ich auch gesehen irgendwo und die ganzen Spielechips in so verschiedenen Farbkodierungen und so weiter, die gab es wohl auch so bei in Quarks. Also es gab ganz, ganz, ganz viele Sachen, die man da hat entdecken können, nicht nur an Alien-Spezies.
Ja, also das war wunderbar. Das ganze Set war, wie wir im Ready Room erfahren haben, wie sie auch frei zugegeben haben, ein Redress der Raumstation von der ersten Folge. Aber also, was man überhaupt nicht wiedererkennt, was wo man sagen muss, gute Arbeit an der Stelle. Und ja, da wollen sie halt da rankommen, müssen halt feststellen, scheiße, das Zeug, was sie brauchen, wie heißt's noch gleich?
Isolinium,
das müssen wir kaufen und der Preis ist recht hoch, wir müssen irgendwie an Geld kommen, wie kommen wir denn da ran? Und sagt, oh, da ist ein Boxring. Ich hab da eine Idee. Und kämpft dann da halt und es sieht echt nicht gut aus am Anfang. Ich dachte mir so, okay, das endet böse. Mal gucken, wie die aus der Situation wieder rauskommen, weil das wird
auf
teuer.
Auf der anderen Seite haben die ja irgendwie, also war halt dann doch Burnham immer wieder gleich doch sehr in ihrem, ja, hier Leute, wie wird's mit noch mehr wetten? Und
genau, ist
Mal
halt die Frage, ob das
Modus,
nicht, genau,
wo ich dann im Nachhinein mir dachte, okay, ja.
Also auf mich wirkt das im ersten Moment so, scheiße, wie verzweifelt ist Michael eigentlich gerade?
Ja, genau.
Klar, im Nachhinein wirkt das unheimlich schlau.
Gut, ja.
Weil,
ja, um eben die Chancen hochzutreiben, also 1
genau,
zu
weil,
so und so viel, genau.
Genau, am Anfang war es irgendwie 1 zu 2 und dann war es irgendwie 1 zu 35
und
zum Schluss war es irgendwie 1 zu 100.
Genau, sie brauchten ja irgendwie das quasi 50-fache oder 10-fache von dem, was sie hatten und ja, wenn du halt nur einen Teil einsetzen kannst, weil du wirst ja, falls doch irgendwas schief geht, nicht alles verlieren, dann brauchst du halt auch irgendwie so einen Wetteinsatz
von 1 zu 100. Und hat halt in den ersten zwei Kämpfen halt ordentlich auf die Nase bekommen.
Ja, aber auch relativ schnell verloren. Also es war so, ups. Und
genau, es war so völlig untypisch. Das hat überhaupt nicht zu ihr gepasst.
Ne?
Aber
und
dann macht
übrigens,
es natürlich Sinn.
Ich habe sofort an die Spiegel-Universum-Szene denken müssen, als sie meinte, ja, lass mich kämpfen. Und ich so, ja, wir wissen doch, dass du gut kämpfen kannst. Also da habe ich mich sehr gefreut. Ich meine, sie sieht natürlich auch toll aus mit den, also sie hat ja im Grunde so die Starfleet-Variante des Muscle-Shirts an, weil ja die Arme frei sind und so. Also
ja,
ich meine,
halt,
die hat halt.
Das ist halt das typische Starfleet-Unterhemd.
Ja, genau.
Also,
so wie es halt
also ich
meine, in vielen anderen
allgemein
Serien
Gershaw Phillips konnte in der Folge richtig explodieren, was kostüm
die. Oh ja.
Also die hat ordentlich Muskeln. Also da sind schon muskulöse Arme drunter. Da habe ich auch gedacht, ah, guck dir das an, ja. Und also das hat schon Spaß gemacht. Und aber also dieses
und vor allem, wie sie dann
grüßen,
in Kampf 3 dann reingeht, so, ach übrigens, und jetzt bringe ich dir mal Manieren bei.
Ja, ja. Aber wie fandet ihr denn dieses sich glückwünschen oder miteinander grüßen, indem die ihre Stirn so zusammengepresst haben? Das fand ich irgendwie eine extrem intime Geste dafür, dass da eigentlich nur so, also man hätte ja genauso gut auch so einen Handschlag oder ein Tätscheln auf die Schulter, so nach dem Motto viel Glück. Also das war irgendwie, ich weiß nicht. Das fühlte sich für mich komisch an in diesem Zusammenhang.
Fand ich jetzt nicht so. Also,
genau.
Okay.
Also bei mir ist so, ja, okay.
Also genau, ja, und auf der anderen Seite auch allein schon ihr, wie sie halt auf dem Weg dahin sich miteinander unterhalten haben, war das schon so ein Ding, sie wollen uns zeigen, die zwei haben auch zwischen den Folgen Zeit miteinander verbracht.
Mhm.
Und selbst wenn sie immer auch ihre professionelle, also sie sind halt Captain und Commander, Lieutenant Commander, genau. Aber auf der anderen Seite sind sie halt eben auch doch befreundet oder zumindest so ähnlich.
Hier muss ich übrigens auch kurz mal sagen, ich finde sehr schön, dass wir hier auch sehen, dass Burnhams Führungsstil sich auch, dass der auch reift. Denn sie hat ja Owosho-kun mitgenommen, nicht weil sie sie braucht, in Anführungszeichen, sondern weil Owosho-kun sich so hilflos in der Situation an sich gefühlt hat und eben letztes Mal ja auch gesagt hat, würde gern was machen, sie weiß aber nicht was und sie. Und dass dann Burnham gesagt hat, also dann komm mit und jetzt kannst du was machen. Also das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass ein Commander sozusagen oder ein Captain erkennt, was die Crew braucht, in dem Fall eben Owo. Und das fand ich auch sehr schön, dass man da eine Entwicklung auch gesehen hat, unabhängig davon, dass wir die beiden als Team gesehen haben, was natürlich großartig war.
Ja, und auf der anderen Seite halt eben auch diese ganze, ich glaube, Burnham hatte schon eine Idee, dass sie jemanden mit den Qualitäten von ihr braucht.
Ja, vor
ob
allen
es jetzt
Dingen,
genau sie ist oder ob es vielleicht auch hier Kyla hätte sein können, Detmar, ist dann möglicherweise gar nicht mal so wichtig gewesen.
Wobei ich mir halt überlegt hatte.
Von der Figur her.
Ja, ich hatte mir halt überlegt, dass Owo eigentlich eine sehr smarte Wahl ist, weil wir wissen dass sie sozusagen in so einer, also in einer sehr in sich geschlossenen, autarken Gesellschaft aufgewachsen ist. Und genau das haben wir hier ja auch. Das ist im Grunde ja auch eine autarke Mini, ein autarker Mini-Kosmos, ein Mikrokosmos in sich. Und da gelten andere Regeln als im normalen Universum. Und ich glaube, dass Owo da relativ gut mit umgehen kann, mit sowas.
Mhm. Ja. Nee, überhaupt. Also einfach auch, dass sie halt wahrscheinlich wirklich die beste Wahl war für diese Umgebung. Also, weil Burnham wusste, worauf sie sich einlässt, aber ob sie das jetzt jemanden, der halt so völliger Starfleet und nur in diesem doch sehr geschützten Raum aufgewachsen ist, was man ja auf der anderen Seite immer noch sehen muss, ne? Die Crew ist halt nicht im 32. Jahrhundert so viel unterwegs gewesen.
Und sowohl Tilly als auch Stamets wären halt vollkommen überfordert gewesen in der Situation.
Ja.
Ich glaube, Kayla hätte das auch noch ganz gut hinbekommen. Das sind so Pack-An-Typen auch beide sehr. Also das passt schon hier sehr gut.
Yeah.
Was ich übrigens auch sehr schön finde, ist, dass wir generell auch einen Rückbezug bekommen eben zu diesem Jahr, von dem wir ja immer noch nicht so wirklich wissen, was da passiert ist. Also wir wissen halt, dass Booker und Burnham sich da getroffen haben, mehr oder minder zusammengekommen sind und eben dieses Jahr da unterwegs waren als Couriers. Aber mehr wissen wir ja über diese Geschichte auch nicht. Und dass wir hier eben so einen Rückbezug bekommen, so nach dem Motto, ja Leute, vergesst nicht, ich hatte auch noch ein Leben zwischen oder vor der Discovery. Und dass wir da einfach ein bisschen mehr drüber erfahren jetzt eben, dadurch auch, dass wir diesen Hehler eben kennenlernen, Mazzaro, der eben die beiden auch als Paar kennengelernt hat, also als Partner. Und dann
und
natürlich
ganz
auch
offensichtlich
dieses
auch kein Problem mit hat, dass Burnham in Starfleet-Uniform da reinmarschiert ist.
Ja, genau. Und der wird es mit Sicherheit gehört haben. Der dealt ja auch in Informationen. Also der wird bestimmt fast mehr wissen wahrscheinlich, als die beiden über sich selber wissen. Und dann natürlich aber auch so dieser Spitzname, den Booker da hat. Wie hieß der? Glühwürmchen? Nee, oder wie hieß der? Glowworm? War das nicht
Glowworm?
Glowworm, ja.
Ja. Glowworm ist nicht unbedingt, sondern eben, glaube ich, tatsächlich eher so eben diese Würmer, die er da quasi ja gerettet hat.
Genau.
Also ich hatte diese Vermutung, dass er deswegen so genannt wird.
Aber das ist schön, dass man eben solche kleinen Ausschnitte oder Glimpse oder sowas in eben diese andere Zeit bekommt, die für die beiden so selbstverständlich ist. Deswegen fand ich das ganz nett. Das war eine schöne Entscheidung, das hier so zu machen. Wobei wir ja, also im Grunde ja, Marcel hat es gesagt, es passiert nicht viel. Im Grunde, es ist keine richtige Bottle-Episode, aber so ein bisschen hat Anklänge daran. Weil wir eben rausgenommen werden aus dem gewohnten Raum, in einen anderen Raum reingeschmissen werden, der aber im Endeffekt keine große Konsequenz hat, außer eben die Tatsache, dass in dem Fall dann eben die Isolinium bekommen.
Genau, es gibt dann am Ende noch einen Pokerspiel, was auch im Detail nochmal im Ready Room auseinandergenommen wird. Also der Writer der Episode ist auch ein absoluter Poker-Nerd und die haben quasi das Pokerspiel von hinten nach vorne rückwärts geschrieben, damit die ganzen Hände auch halbwegs Sinn, also damit das Ganze halt auch Sinn macht. Also es ist wirklich Wahnsinn. Sie hatten dann mehrere Decks mit schon vorsortierten Karten, dass sie halt auch die Karten wirklich dann beim Drehen austeilen konnten und es waren dann halt auch die richtigen Karten auf dann. Also auch unheimlich viel Liebe zum Detail, weil normalerweise wird
das
man...
Das war übrigens auch ein tolles Kartenspiel, hast du es gesehen?
Ja,
hat mir sehr gut gefallen.
Normalerweise wird man, entstehen in solchen Szenen ja brutal viele Fehler. Wenn dann so, okay, scheiße, ich habe jetzt hier, muss die Karten, muss noch mal mischen für die Kamera und dann teilt man halt aus und dann, ach scheiße, jetzt haben die was anderes auf, dann, ach egal, sieht doch eh keiner. Das hatte man halt nicht, weil die hatten halt mehrere Decks mit vorsortierten Karten, dass man das halt jederzeit
man hat ihn aber auch nie mischen gesehen.
Ja, aber ist ja egal.
Aber ist ja auch egal, nee, war ja super. Also,
genau, es ist
und es außerdem
wunderbar.
Außerdem ist es ja selbst heute oft schon anscheinend so, dass das Mischen quasi von einer Maschine gemacht wird, um halt eben,
damit es halt wirklich gemischt ist.
Genau, um halt ein Betrügen der Bank zu vermindern, vermeiden.
An dieser Stelle Gruß an Ocean's 13. dann was interessant im Ready Room war, dass große Teile des Zusammenspiels zwischen Michael und Book an der Stelle improvisiert waren. Also man hat den Schauspielern Raum gegeben zum Improvisieren, was es zu Rick Bermans Zeiten, glaube ich, auch nie gegeben hätte.
Nee, das ist aber das war ja jetzt hier auch nicht zum ersten Mal.
Genau, es war nicht zum ersten Mal, aber es war schön und erwähnenswert und was man
man merkt halt einfach auch wieder, dass die beiden super zusammen funktionieren.
Ja.
Ja.
Was man im Ready Room halt auch gesehen hat, wir haben ja ein Disco bislang immer nur als HD bekommen. Und wir haben jetzt auch gesehen, warum, weil es wird schlicht nicht in 4K produziert. Also man hat in dem Behind-the-Scenes-Material die Aufnahme vom Kameramonitor gesehen, wo dann halt drauf stand 2,6K. Also man nimmt noch gar nicht mal in 4K auf, was ja für Streaming-Serien heute ja eher ungewöhnlich ist, weil Netflix und Amazon ja unheimlich viel in 4K produzieren, weil die 4K als Verkaufsargument haben.
Mhm.
Und das hat man halt bei Star Trek nicht, was ich interessant finde. Also ich hätte zumindest erwartet, dass sie das Kamera-Footage zumindest in 4K haben. Dass man irgendwann nochmal eine 4K-Variante davon produzieren könnte.
Beziehungsweise, wenn man sich auf der anderen Seite anguckt, dass halt YouTube-Kanäle irgendwie ihre Shows und was weiß ich nicht was in 8 und 12K produzieren, ist schon auch
eine Grüße an Linus Tech Tips.
Genau an die musste ich gerade denken. Ne? Ja, ja.
Also das ist zumindest mal was interessant ist, aber natürlich auch aus Budget-Gesichtspunkten natürlich auch verständlich.
Ballern halt auf ganz anderen Ebenen Kohle rein. Ne?
Und das war auch so eine Kleinigkeit. Das Pokerspiel endet halt, indem halt
Book gewinnt.
Ja, also erstmal, genau, also zu zweit spielen sie halt erstmal diese zwei, sie werden eingeführt als, das sind irgendwie so quasi, die wollen beide so die neue Osira werden in der Emerald Chain, weil die ist ja gerade völlig am Boden, aber die gehören halt zu denjenigen, die quasi da irgendwie die Führungsansprüche erheben. Und die haben natürlich auch Interesse an dem Zeug. Und ja, das heißt, und
Michael und Buck arbeiten
und Michael
zusammen.
sind sich zumindest einig, dass die beiden es nicht bekommen sollen.
Genau. Und aus jedem Casino wird man rausgeschmissen werden mit dem Verhalten. Weil halt ganz offensichtlich ist, dass die beiden brutalst zusammenspielen.
Ja, aber dann denke ich auch immer, wie doof müssen die zwei Mitbewerber sein? Also die sind definitiv die falschen Anwärter für den Platz von Ozyra, weil sag zu Ozyra, was du möchtest, aber die hätte das sofort durchschaut.
Ja. Auf jeden Fall, spätestens bei der zweiten ja. Runde so ungefähr. Oder beim zweiten Burnham fängt jetzt nochmal irgendwie über irgendwas an zu erzählen. Ja, die hat ja wirklich Geschichten erzählt. Na. Aber war echt super. Also ich fand dieses, also das war echt das beste Pokerspiel, was ich seit langem gesehen habe. Na.
Und was es natürlich auch nochmal verdeutlicht ist, also dieses Pokerspiel alleine ja schon, aber auch das Ganze überhaupt, die beiden sind so ein gutes Team und es ist so eine Schande, dass das jetzt eben tatsächlich auseinandergeht. Und das ist ja auch genau das, worauf es hinausläuft, weil dann am Ende dieses Pokerspiels ja sie auch noch sagt, okay, dann enden wir das jetzt hier. Und Booker dann sagt, ja, dann enden wir das jetzt hier. Und eben klar ist, dass nicht nur das Pokerspiel an dieser Stelle endet, sondern wahrscheinlich auch ihre Beziehung, so wie sie aktuell haben. Weil es eben zu viel zwischen ihnen geben wird und weil eben Burnham von Starfleet benutzt werden wird als Werkzeug, um Booker wieder einzufangen, ja. Selbst wenn sie das privat vielleicht nicht möchte, aber sie wird sich den Starfleet-Regularien unterwerfen müssen. Und das bedeutet de facto, dass die beiden hiermit, ja, also die Beziehung mehr oder minder durch ist. Na, also und Booker ja dann am Ende eben auch zu
Michael
Tucker sagt.
Michael hat was für Spieler, weil Tyler war ja auch einer.
Ja.
Aber irgendwie funktioniert das nie.
Ja, und aber dann auch eben diese Szene, die so ein bisschen herzzerreißend ist, als Booker dann zu Taka am Ende noch sagt, und das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist nicht, dass unsere Mission schief geht. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir feststellen, dass die Entbehrungen und die wir gemacht haben und das, was wir aufgegeben haben, um so weit zu kommen, dass das völlig umsonst war. Deswegen kann der jetzt eigentlich auch gar nicht mehr einen Rückzieher machen, weil wenn er das jetzt nicht durchzieht, dann wäre sozusagen die Beziehung mit Burnham, die er dafür geopfert hat, umsonst geopfert worden.
Ja.
Ist eigentlich sehr tragisch.
Ja. Danach gibt's dann halt Levitenlesen der Präsidentin Teil 2.
Berechtigterweise, also in dem Fall, ich bin ja kein großer Fan von Tyrina, aber in dem Fall, ich verstehe sie total.
Ja. Und damit ist der Handlungsstrang im Prinzip abgeschlossen. Auf der Discovery war man aber auch recht umtriebsam. Denn
nicht gut tätig, genau.
Man hat halt versucht rauszufinden, okay, was ist dieses Ding eigentlich?
Haben wir ja die Bilder, aber können wir anhand der Bilder irgendwas erkennen? Ja.
Genau. Um dann halt feststellen, so, irgendwie macht das alles keinen Sinn. Und dann hat Stamets halt den Geistesblitz so, warte mal, fehlt da vielleicht einfach irgendwas?
Aber nee, das war nicht Stamets, das war Burnham, oder?
War Burnham, dass er den Geistesblitz hatte? Auf jeden Fall, irgendjemand hatte einen Geistesblitz. Ist irgendwas da besonders? Vielleicht auch einfach, also nicht ist vielleicht etwas extra da, sondern fehlt vielleicht einfach irgendwas.
Also fehlt genau in den
Bereichen,
wo
die DMA vorher
richtig.
War. Genau.
Na,
und es stellt halt fest, es gibt da kein Boronit mehr, was sonst halt in Trace Amounts vorkommt und woher kennen wir Boronit? Hallo Omega.
Mhm. Also aus der Folge Omega Particle 421
Omega
Voyager.
Ja. Ja, genau. Und die Präsidentin ist übrigens Rilak, nicht Tyrina. Rilak. Da
ach, natürlich. Habe ich Tyrina? Ach, ich bin heute irgendwie so ein Name.
Ja,
tut mir leid.
Nicht,
das hat aber auch keiner verbessert.
Ich wollte, nein, mir fiel es ja in dem Moment auch nicht ein, wie sie heißt. Ja, musste selber nochmal nachgucken.
Also ich hoffe, ihr habt genau, ihr verzeiht es mir. Und also was man wohl mit Boronit herstellen kann, ist, sind wohl künstlich erzeugte Omega-Partikel. Und jetzt müsst ihr mir nochmal helfen, weil wie war das nochmal mit den Omega-Partikeln? Also mit den Omega-Partikeln kann man...
Omega sind Moleküle.
Mit den Omega-Molekülen kann man wohl also
unheimlich, also Omega-Moleküle sind, naja, Omega-Moleküle sind erstmal eine unheimlich power, energiereiche Form von Energie. Also ein Omega-Molekül kann den ganzen Planeten versorgen. Und ist halt so der Holy Grail gewesen, schon im 24. Jahrhundert. So, was ist eigentlich nach, was kommt eigentlich nach Dilithium? Und da ist man halt auf Omega gekommen und Omega ist extrem aufwendig herzustellen, spuckt aber auch unfassbare Mengen an Energie aus. Wenn es halt instabil wird, hat es halt den hässlichen Nebeneffekt, dass es den Subraum zerstört. Und
man kann dann eben nie keine Warp-Geschwindigkeit mehr fliegen und es macht halt im Grunde alles kaputt, ja.
Genau, deswegen gibt es in Starfleet die Omega-Direktive, die halt sagt, macht alles, was nötig und möglich ist, um Omega zu zerstören. Oberste Direktive, weg damit.
Hm. Und sogar, nur mal um den direkten Vergleich zu haben, und auch die Borg, die ja sonst normalerweise immer sehr experimentierfreudig sind, selbst die Borg haben gesagt, es ist ihnen zu heikel, sie stellen es nicht mehr her. Sie haben es probiert und
sie haben es hergestellt, sie haben es nur nie wieder die Quelle für das Erz gefunden, um Omega zu synthetisieren. Also für die Borg ist es so, der heilige Gral ist, um Seven zu zitieren, ist symbolisiert Perfektion.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen der heilige Gral der Borg. Und
also ich sehe schon, ich werde mir die Folge nochmal anschauen müssen, weil ich hatte nämlich einfach nur gegoogelt, ich so Boronit, super, aber was nochmal war Boronit? Und dann kam eben, ja, Boronit braucht man, um ein Omega-Molekül künstlich herzustellen. Ich so, ah, okay, ein Omega-Molekül. Was war nochmal ein Omega-Molekül? Also so war die Vorbereitung für heute.
Ja. Und das ist was mir beim Schauen der Folge so, ah ja, Boronit, okay, gut. Da bin ich so, okay, just another Techno-Bubble-Term.
Ja, okay.
Also das ist mir noch nicht mal aufgefallen. Ich bin ja normalerweise an vielen Stellen eine wandelnde Memory-Alpha.
Ja, also ich hatte auch in dem Moment so gar keine Idee, dass das jetzt irgendwie schon mal vorgekommen wäre.
Ja.
Wenn es jetzt tatsächlich um Omega gegangen wäre, okay, ja. Aber
also, weil sie sagen, weil ich habe nämlich extra nochmal mir die Szene angeschaut in der Folge. Sie sagen nur, mit Boronit kann man künstlich Energie erzeugen. Mehr sagen sie nicht in der Szene.
Ja, genau, also das ist halt
das Wort
eben
Omega wird da halt nicht genannt. Wahrscheinlich auch absichtlich nicht genannt.
Ja, genau. Es ist halt auch eben so ein, ja, damit kann man irgendwie eben, es ist nur in geringen Mengen überall, aber wenn man es halt mit so einem riesen Dings wie der DMA quasi einsammeln kann, dann kriegt man halt genug dafür, um ordentlich Energie zu erzeugen.
Ja, ja.
Okay, ja. Und dann sehen wir ja eben diesen Blob, wie Rilak es nennt. Und ich musste sofort an eine Dyson Sphere denken, also.
Gut, du spielst jetzt halt auch eine Dyson-Sphere.
Ja, nein, aber das eine hat nicht allzu viel miteinander zu tun. Also ja, klar, es geht ja genau auch darum. Und halt insbesondere in dem Moment, wo Vance sagt so von wegen, Moment, der Durchmesser ist so groß, da passt ein Stern und mindestens drei Planeten rein oder drei Orbiting Bodies, also zwei bis drei Planeten im Endeffekt, die halt diesen Stern umkreisen, passen in diese, was auch immer es genau ist, was wir da sehen, rein. Und das ist ja im Prinzip das Konzept der Dyson-Sphäre, ne? Du baust einen Stern so ein, dass du halt seine komplette Energie ernten kannst.
Ich finde hier noch, ach so, ich wollte sagen, ich finde noch zwei Aspekte interessant. Der eine Vergleich ist natürlich wieder dieses, ja, also im Grunde ist die Anomalie nichts anderes als ein großer Schürfbagger, sozusagen oder eine Schürfvorrichtung. Also es wird hier eben tatsächlich sozusagen, so wie man früher Eisenerz abgebaut hat, so baut man jetzt hier halt Boronit ab.
Nee, würde ich sagen Eisenerz, sondern da wir ja sehr viel zerstören, erinnert mich das eher an Braunkohle.
Ja, oder Kohle, natürlich, aber es geht um Abbau an sich halt. Und dann ist natürlich jetzt, da habe ich mehrere Fragen, also zum oder mehrere Dinge, die mir da auffallen. Also zum einen haben wir natürlich ganz klar hier wieder on the nose, also Klimazerstörung, Abbau von Rohmaterialien, was die Umwelt kaputt macht, etc. Das ist das eine. Dann,
beziehungsweise der Vergleich zu den sogenannten seltenen Erden stellt sich da halt auch wieder in den Raum, die ja nicht selten sind, sondern nur so gleichmäßig verteilt, dass sie halt nirgendwo in großen Verklumpungen
sind. Was sind denn die seltenen Erden?
Silizium.
Das sind so, nee, Silizium nicht. Silizium ist genau das Gegenteil.
Da zählt es da nicht auch mit rein.
Aber nochmal, weil ich
also
kenne den Begriff tatsächlich nicht. Also Erden im Sinne von Erde oder was?
Es sind halt, genau, Metalle. Metalle der seltenen Erden sind, welche sind es denn nochmal?
Ist das jetzt ein In-Camp-Begriff oder gibt es den wirklich in unserer
Welt? Das ist Welt, Erde. Ja. So,
okay.
Ganz normal.
Hab ich noch nie gehört vor. Okay.
21. Jahrhundert. Das ist das, wo die Leute immer anfangen rumzujammern, dass in einem Elektroauto doch so viel davon sei und deswegen das E-Auto doch so viel schlimmer als ein Verbrenner.
Also ich meine, das habe ich an sich schon gehört, aber tatsächlich noch nie in Kombination
genau,
mit dieser Begrifflichkeit.
Genau, und da gibt es eben diese sogenannten seltenen Erden, die haben auch alle ziemlich krasse abgefahrene Namen.
Okay.
Von Yttrium bis Neodym ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man am ehesten noch kennt. Das
von
ist
den
halt
Magneten.
Von den Magneten, genau. Das ist so das, was einem immer als erstes noch mit auffällt. Genau, Scandium, Yttrium. Und das sind halt eben, der Witz ist tatsächlich, es wird seltene Erden genannt, weil sie es halt, weil es halt nirgendwo wirklich große Lagerstätten gibt, wo es, wo man so wie man Eisenerz oder was auch immer abbauen könnte, abbaut. Und das ist tatsächlich nochmal ein Punkt, dass halt eben dieses Boronit ja auch quasi gesagt wird, das ist überall, aber halt nur in
winzig kleinen
Mengen.
Ja, dann passt ja der Vergleich tatsächlich ja auch sehr gut. Ja, ja, klar.
Genau, also Neodym beispielsweise, ich zitiere gerade aus der Wikipedia, kommt in der Erdkruste häufiger vor als Blei und Kupfer.
Okay.
Ja, aber Kupfer ist halt irgendwo hier und da mal in ziemlich großen Verklumpungen sozusagen. Deswegen ist es leichter abzubauen.
Okay. Ja, und also das war das eine, was mir aufgegangen ist, sozusagen wieder dieser Vergleich. Dann ist mir natürlich noch dann sind mir noch ein paar andere Dinge aufgefallen. Dann haben wir natürlich auch hier wieder genau dieses Konzept, worüber wir uns unterhalten haben. Also merkt diese Spezies, die ja das betreibt, wird ja betrieben von irgendwem. Merkt die überhaupt, dass die mit diesem Abbau andere Lebewesen und deren Lebensraum damit zerstört? Und hier natürlich auch kam mir sofort gedanklich wieder das Mycelium-Netzwerk. Da waren wir nur auf der anderen Seite, da waren wir diejenigen, also sprich die Crew von Discovery oder Starfleet oder wen auch immer du da nennen möchtest, diejenigen, die das zerstört haben, als sie es genutzt haben. Und hier ist es halt andersrum. Hier sind wir sind jetzt quasi die Mycelium-Bewohner in diesem Beispiel. Und da ist die Frage, wissen die das überhaupt, dass die das damit kaputt machen? Machen die das also wissentlich? Oder ist das so ein Nebenprodukt nach dem Motto, oh, hätten wir das gewusst, hätten wir es nicht gemacht? Also das ist natürlich auch die Frage. Und dann, also wieder die Frage, ist es ein Zufall oder nicht? Und dann natürlich, und wie viel davon ist steuerbar? Wie viel liegt da in unserer Hand mit? Und dann natürlich aber auch im Zuge an diese Frage ansetzend, und welche Spezies steckt da eigentlich dahinter? Ist es eine bekannte, uns bekannte Spezies, die sich vielleicht in den letzten 1000 Jahren einfach weiterentwickelt hat, auf rapide Weise? Oder ist es eine uns unbekannte Spezies, beziehungsweise es gibt ja so ein paar Spezies, die wir kennengelernt haben. Also ich habe zum Beispiel an diese Android-Spezies oder an diese mechanische Spezies gedacht in PK am Ende, wo du ja diese Tentakel hast, die da, weißt du, ganz am Ende doch rauskommen aus dem Himmel sozusagen. Vielleicht ist es die? Oder ich weiß es nicht. Also ja, was meint ihr?
Ja, es gibt ja noch ein paar so andere Erwähnungen der galaktischen Barriere in dem einen oder anderen Film. Wo es ja im Prinzip auch irgendwie drum geht, dass da außerhalb der Galaxie irgendwelche übermächtigen Wesen unterwegs sind.
Das war Star Trek 5 und da ging es um das Zentrum unserer Galaxie.
Aber ich meine, dass ich auch irgendwo anders noch was gelesen hatte, dass es eben, dass man das zumindest zusammengebracht hat. Ist mir auch völlig un.
Wir werden sehen. Also das ist natürlich auch noch eine spannende Frage. Also wer jetzt, wir wissen jetzt, was es ist. Das ist ja schon mal ein halber Lösungsschritt. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wer ist es und quasi auch warum. Denn die Theorie, die sie ja haben, ist, wenn die DMA, und das ist ja ein Riesending, das überhaupt künstlich zu erzeugen, dazu genutzt wird, um Energierohstoffe einzusammeln, in solch auch einem Umfang, dann bleibt natürlich auch die Frage, für was für eine Art von vermeintlich schrecklichen Waffen werden die dann überhaupt genutzt? Also wenn die schon die Technologie haben, um das so zu fördern, was haben sie dann überhaupt für Waffen? Und zweitens, wenn Booker und Taka tatsächlich einen Angriff auf die DMA machen, wie sie das so planen, dann unterbrechen sie damit oder greifen sie damit ja auch sozusagen die Energieversorgung dieser Spezies an. Und das wird definitiv als feindlicher Akt gesehen werden und wahrscheinlich dann in einem Kampf oder vielleicht sogar auch in einem Krieg enden. Und das ist ja das, wo Starfleet vor Angst hat. Also dass das die Endkonsequenz dann wird.
Ja, und das ist ja im Prinzip auch genau der Punkt, dass dann gesagt wird, so, ja, wir müssen sie aufhalten.
Ja, keine andere Chance.
Koste es, was es wolle, im Endeffekt.
Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Episode.
Also ich war überrascht davon, dass wir eine halbe Lösung gekriegt haben. Damit hatte ich jetzt in dieser Folge gar nicht mehr gerechnet, ehrlich gesagt.
Ja, ich war auch ein bisschen überrascht. Ich dachte so, weil mir kam da irgendwas dazwischen, dass ich irgendwie 10 Minuten vor Schluss oder was aufhören musste. Und ich dachte so, ja, wahrscheinlich sind es jetzt nur noch 3 Minuten oder was. Und dann, dann kam da noch diese ganze Szene.
Ja, und vor allen Dingen, also ging das nur mir so? Ich fand es dann am Ende doch alles sehr antiklimaktisch. Also das war so, ja, ach und übrigens, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, ewig viele Wochen versucht, eine Lösung zu finden und jetzt haben wir hier ein Bild gesehen und zack, haben wir die Lösung. Tada! Also es war irgendwie alles,
ja, es
war
mir zu einfach Bild, irgendwie.
Also ich meine, es ist ja manchmal so, dass man ein Schlüsselding braucht und dann hat man die Lösung, aber es war doch irgendwie alles sehr,
Ja, und es war ja jetzt auch im Prinzip wieder mehr so dieses, okay, wir haben hier eine Antwort, aber die wirft gleich nochmal so eine ganze Latte voller neuer Fragen auf. Also so fühlte sich diese Szene für mich eigentlich viel mehr an. Abgesehen davon, dass sie eben sagen, okay, egal wer da genau dahinter steckt und was die sind auf jeden Fall so massiv überlegen und außerdem ist das eben ihre Energieversorgung.
Und es ist halt auch nicht eins dieses, oh, das muss inhärent erstmal böse sein, wie wir es halt in der dritten Staffel von Enterprise beispielsweise hatten. Also es muss nicht immer Sphärenbauer. Oh. Ja, das könnte passen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wir haben einen Trailer oder eine Szene aus der im Ready Room bekommen für die nächste Folge. Wir werden ja, Nahn ist wieder da.
Ja, also das war ja jetzt kein Geheimnis. Wir hatten es schon erwähnt, Nahn ist wieder da. Aber was mir ins Auge gesprungen ist, tatsächlich, Nahn ist hot. Also die hat da, also die Uniform, die sie trägt und die Haare, die sie hat. Und ihr Ding ist ja jetzt auch weg. Ihre Atemschläuche sind jetzt irgendwie nur noch so Punkte quasi an der Wange. Also die sieht schon gut aus. Da dachte ich auch so, guck dir an.
Na.
Ja.
Ja, hat wohl auch ein bisschen was erlebt die letzten...
Ja, da bin ich auch gespannt, Monate. Was wir da für eine Backstory bekommen, ja. Das finde ich echt spannend. Und ich finde schön, dass sie wieder da ist. Ich fand sie als Figur interessant. Ich fand sie erst super unsympathisch, aber ich finde, sie hat sich gut gemacht. Also ganz am Anfang fand ich sie super unsympathisch, aber ja.
Sind wir mal gespannt, wie die nächste Episode wird. Wir haben noch keinen Titel. Also wir wissen noch nicht, wie die nächste Episode heißt. Sind wir mal gespannt, was wir dann am Freitag bekommen, Episoden technisch. Freuen wir uns auf jeden Fall mal drauf. Noch eine Anmerkung zum Ready Room. Ich glaube, ich hatte das on tape noch nicht gesagt. Das ist schön zu sehen, dass die Disco-Pause nicht geplant war, weil der Ready Room ist ja vorproduziert, das wissen wir ja. An einer Stelle nimmt Will Wheaton Bezug auf zwei Folgen vorher und sagt so, ja, vor zwei Wochen. Eher so, ja, nein. Eher so, vor zwei Monaten. Von dem her, diese Pause war nicht geplant und
ich habe heute festgestellt, ich kann ihn leider nicht gucken.
Wie, du kannst
den Ready Room?
Ja.
Der ist doch auf StarTrek.com.
StarTrek.com blockiert Leute, Menschen, die Pi-Hole oder ähnliches benutzen und nicht die Werbung durchlassen.
Ja. Okay. Ich habe meinen Adblocker auch ausgeschaltet.
Ich habe alle möglichen Sachen versucht zu entblocken. Ich habe es nicht hingekriegt. Hast nicht hingekriegt,
okay. Mir geht's nämlich genauso. Ich muss auch alles entblocken für diese eine Seite, wenn ich es gucken will. Ja,
ja, also ich habe auch mit Paramount Plus ewig rumgespielt, bis ich dann tatsächlich da mal die Videos bekommen habe, weil die halt über Server ausspielen, die wohl sonst auch Werbung ausspielen oder halt Tracker noch mit dazwischen haben. Und nur wenn du diese Tracker aktivierst, kriegst du am Ende auch das Video. Ja, deswegen ist mein Adblocker hier zu Hause, war dann wieder mal nicht hilfreich. Ich habe dann auch nach 5 Minuten aufgegeben, um dann noch festzustellen, dass mein Browser auf dem Phone, den ich seit kurzem verwende, eben auch nochmal einen integrierten Adblocker hat. Vielleicht ist es auch nur der gewesen, der erkannt wurde.
Ah, ja. Ist alles alles nicht so toll dann.
Nee.
Okay. Auf jeden Fall, wenn ihr da draußen noch Meinungen dazu habt, man kann ja zu dieser Folge durchaus einige Meinungen haben. Sean Ferrick von Track Culture hat auch einige Meinungen in seinem Ups and Downs gehabt von dieser Folge, wo ich sagen muss, mit den meisten stimme ich absolut nicht überein. Dann haut uns an at Trackism auf Twitter oder schreibt uns eine Mail info@trackism.de. Wenn ihr mal dabei sein wollt, kein Problem, haut uns an und dann planen wir euch für eine der nächsten Folgen ein. Es ist ja dann, kommt dann ja doch noch ein bisschen was, denn der März ist nicht mehr lange hin und dann haben wir 2 Folgen, die wir pro Woche produzieren dürfen. Also wenn ihr dabei sein wollt, haut uns
an. Ja, aber es ist auch nur 1 oder 2 Mal. 3.
Ja, aber ja, ich finde, das kriegen wir schon irgendwie hin.
Ja.
Und dann an dieser Stelle danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.